Herzlich willkommen zum Datenkanal.
Nein. Ja, hallo.
Heute ist wieder mal so ein Tag mit fliegendem Wechsel. Ja, wir haben gerade das Studio in die Hände gedrückt,
gekriegt
und sind eigentlich noch dabei, so ein bisschen die Technik aufzubauen und uns ein bisschen einzufinden. Deswegen, also es geht gleich richtig los, so müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden.
Wobei ich in dem Sinne jetzt schon ein bisschen was erzählen kann.
Genau.
Die letzte Sendung war auch außerhalb des Themas, aber wir hatten zuvor die Sendung 21 und 22 waren ja zu den Themen Datensicherheit und Umgang mit wie Programme oder eben allgemein gesprochen Hacking, kreativer Umgang mit der Technik. Und an dieser Stelle war uns mit die Idee gekommen, dass wir einfach mal einen Server aufsetzen könnten und diesen dann im Internet auch bereitstellen, dass er zur Verfügung steht für einen kreativen Umgang damit. Wir hatten ganz konkret dann in der 22. Sendung diverse Techniken besprochen, wo alles Verwundbarkeiten bestehen, wenn halt irgendein System über das Netzwerk zum Beispiel erreichbar ist oder eben ein System auf andere Art und Weise erreichbar ist. Und an dieser Stelle ist es halt eben hier ein Server im Internet, den wir oder den Jens installiert hat, aufgebaut hat. Und an der Stelle ist im Prinzip jetzt der Aufruf eigentlich an alle Zuhörer, an alle, die am Radio oder draußen via Internetstream dabei sind, sich zu versuchen, an diesen Server im Prinzip in irgendeiner Weise ganz und gar zu kapern. Wäre das okay, Jens?
Das ist okay. Also ich hatte es in dem Blogposting schon geschrieben. Also wenn ihr es schafft, den zu übernehmen, was durchaus im Rahmen des Möglichen liegt, wäre es halt einfach wünschenswert, wenn er jetzt keinen Blödsinn damit treibt. Also es soll einfach sozusagen ein Angebot sein, was für alle ist. Und wenn jetzt einer anfängt, da irgendwie Blödsinn zu machen, was ich halt auch wenn ich das feststelle sozusagen, dann würde ich einfach sozusagen als Notmaßnahme hier einen Stecker ziehen und dann haben die anderen einfach nicht mehr davon. Und das wäre sozusagen die uncoole Variante, die uns auch so ein bisschen dann den Geist der Sendung rauben würde. Aber momentan wisst ihr ja noch gar nicht, wo der Server steht. Das heißt, ich werde gleich die Adresse bekannt geben. Ich muss selber erstmal meine Systeme hier hochfahren und an den Start bringen und dann, also es geht sofort los. Der Jörg muss euch noch ein paar nette Geschichten derweil erzählen.
Ja, na, ich gehe nochmal zurück zu den ganzen Themen oder beziehungsweise einfach zu dieser Problematik. Denn so locker, wie ich eben gesagt habe, Surfer übernehmen, das ist es ja eigentlich nicht. Also jetzt auf dem Surfer drauf sein, heißt noch nicht allzu viel. Ist zwar auch nicht gerade angenehm, wenn jeder x-beliebige in diesem Sinne auf den Surfer gehen kann und dort einfach mal sich ein bisschen austoben kann. Ihr werdet sehr wahrscheinlich Dienste starten können, also im Prinzip eigene Dienste, als einfacher Benutzer, was natürlich dann wiederum bedeutet, dass die nicht die ganz speziellen Ports bekommen. Interessant wäre aber einfach für uns, ich glaube aus unserer Sicht einfach, wenn wir im Root-Verzeichnis, also im Hauptverzeichnis, eine nette Datei finden. Ich sage jetzt mal, wenn dort...
Show Wars hier.
Genau. Wer im Prinzip in einer solchen Datei seinen Namen oder seine E-Mail-Adresse hinterlässt oder uns einfach einen Termin einträgt, wann wir in welcher Bar sein sollen, in welcher Kneipe, um das Bier dort zu übernehmen, dann wäre das eigentlich das Ziel der heutigen Sendung. Aber bis dorthin sind es in dem Sinne auch einige Hürden mit. Also das heißt im Prinzip, dass nur allein eine Datei irgendwo platzieren, ist uns dann vielleicht erstmal nur eine Limo wert, um dann später, die Kniffligkeit ist in dem Sinne wirklich der Zugriff als Root, denn ich weiß gar nicht, ist da SE-Linux und sowas drauf?
Nee, also das ist, also also der Rechner selbst ist wirklich ein ganz stinknormales Debian, so viel kann ich schon mal verraten. Und darauf ist jetzt, es ist verschiedenes als an Software installiert und ja, das man könnte dann versuchen, ein bisschen was quasi da sich anzugucken, wobei... ich lasse erst Jörg noch ein bisschen reden, weil Zeit habe, das vorzubereiten.
Ja. Genau, an der Stelle ist dann einfach die Problematik, dass wenn jemand den Root-Zugriff erlangt hat, also wenn es jemand geschafft hat, einfach von außen kommend sich langsam durch das System durchzugraben und dann wirklich den Vollzugriff, den Administratorzugriff hat, dann ist an dieser Stelle hier bei dem System auch schon alles erreicht, weil damit kann er dann wirklich alles kontrollieren. An anderen Stellen, also bei anderen Surfern, könnte man dann so eine gewisse Verstärkung des Systems vornehmen, ein sogenanntes Hardening, wo man dann im Prinzip noch mehr Schwierigkeiten einbaut, also noch mehr Sicherheitsschranken installiert, damit derjenige, der im Prinzip Rootzugriff hat, also der eigentlich auch gewöhnliche Administrator, dass der dann immer noch beschränkt ist und immer noch nicht alles darf. Also umfassend wäre dann zum Beispiel auch der Zugriff auf beliebige Speicheradressen, was man dann beschränkt, dass derjenige auch nicht wirklich sämtliche Prozesse sehen kann oder sämtliche Prozesse angreifen kann, dass derjenige vielleicht auch ganz und gar auf gewisse Hardware noch keinen Zugriff hat und verschiedene andere Maßnahmen kann man dann im Prinzip noch regeln, noch einstellen, sodass selbst ein Prozess, der als Root, also als Hauptbenutzer läuft, dass der noch lange nicht an alles rankommt. Das sind zum Beispiel dann auch noch weitergehende Abwehrmaßnahmen. Derartige Sachen hatten wir ja in der 22. Sendung schon etwas mit angeschnitten, wobei es da primär in der Sendung ja um die Fragen ging, welche Angriffsmöglichkeiten sind das? Also wenn wir im Prinzip versuchen, bei einer Software, was wir da halt diskutiert hatten, eine SQL-Injection zu fahren, um eventuell über den SQL-Server etwas zu machen. Denn wie ich diese Woche zum Beispiel auch gelernt habe, und von MySQL her ist mir das auch bekannt, der MS-SQL hat auch die Möglichkeit, dass man Befehle ausführen kann. Also nicht nur in dem Sinne eine SQL-Anweisung hat mit Select irgendwas, sondern man kann auch wirklich ganz cool aus dem SQL-Server heraus sagen Format C. Das ist jetzt keine Spezialität und das kann man auch bei MySQL machen. Es ist auch an einigen Stellen hilfreich. Also es ist wirklich, dass in dem Sinne diese Funktion seine Berechtigung hat. Allerdings geht nämlich genau dann der Spaß los, wenn man diese Funktion zum Beispiel dauerhaft aktiviert oder ganz und gar, wenn man diese Funktion für beliebige Benutzer, aktiviert, sodass eigentlich fast jeder, der Zugriff hat auf den SQL-Server, auch aus dem Kontext des SQL-Servers heraus, also als SQL-Server agierend, einen Befehl in der Kommandozeile ausführen kann. Also im einfachsten Fall ist das halt nur, wenn es ganz praktisch ist, das Kopieren des Backups dann noch auf die externe Festplatte, wo man sowas verwenden kann. Aber eben in dem Falle, wenn ihr zum Beispiel heute in diesen Server reinkämt und dort den MySQL übernehmen könntet, könntet ihr natürlich auf diese Art und Weise die entsprechende Datei im Hauptverzeichnis platzieren. Das ist noch nicht ganz geschafft, aber ihr werdet jedenfalls schon mal einen Schritt weiter und könntet dann auf dem System versuchen, mit der platzierten Datei oder mit den gemachten Änderungen weiterzukommen. Rein von der Grundinstallation her, wenn das MySQL nicht verändert ist, vom Debian her hat man A, diesen Shell-Zugriff nicht aus der Konsole her, also über die Kommandozeile, und der Benutzer und der MySQL-Server läuft auch als ein getrennter Benutzer, der eigentlich nur die Datenbanken erreichen kann, sprich auch eigentlich nur die Datenbanken erreichen kann und die Konfigurationsdateien, derartige Sachen. Aber so wie wir es in dem Sinne auch schon in dieser Sendung über die SQL-Injections oder eben, was wir da auch erwähnt hatten, Code-Injections, dass man halt in eine bestehende Webseite irgendwie Quellcode einschleust, der dann im Rahmen der Webseite ausgeführt wird und entsprechend auch die Ergebnisse liefert oder die Anzeigen dann bringt. Und wenn man das schafft, dann kann man natürlich auch gewisse Inhalte der Webseite auslesen. Also es gibt dann so gewisse Gefahrenquellen, ich nenne das jetzt nur nochmal Konfigurationsdateien, und wer vielleicht hier 1 und 1 zusammenzählt, der weiß auch, wo er bei dem MySQL noch ein paar interessante Infos holen kann. Und an der Stelle dann um zum Beispiel eben dort weitere Informationen zu finden, wie ist das System konfiguriert, welche Pfade sind wie eingestellt, oder im Prinzip noch weitergehende Informationen dort abfassen, um dann eben in dem zweiten, dritten und vierten Schritt diese Informationen, diese Angaben zu nutzen, um eben eine Stufe weiterzukommen. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir dieses System besprochen hatten, diese Sicherheitsringe, diese Sicherheitsschalen.
Ich glaube, wir hatten es mal angesprochen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube, in der ersten Sendung, wo es noch um die lokalen Angriffe, um die Stack- und Buffer-Overflows ging, dass man im Prinzip sich von der Sicherheitssicht her das ganze System so vorstellt, dass ein Zugriff in dem Sinne immer in einem unprivilegierten inneren Kern landet und dann je nachdem, wie viele Rechte man braucht oder wie viele Rechte man hat, sieht man halt die Position desjenigen in einer weiter außen liegenden Schale. Und auf diese Art und Weise definiert sich dann im Prinzip auch die Möglichkeiten, die man hat. Also sprich im Prinzip jemand, der sich in einem äußeren Kreis befindet, hat natürlich auch die Möglichkeiten, auf die inneren Kreise zuzugreifen, auf die inneren Ringe. Und jemand, der in dem Sinne auf die jemand, der sich innen befindet, kann aber nicht nach außen gehen. Also das ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das richtige formale Modell ist, ob das von außen nach innen oder innen nach außen ist. Diese Ringe kennt man auch mit aus der Programmierung, von der Systemprogrammierung her, denn das ist alles im Prozessor auch mit integriert. Dort spricht man dann vom Ring 0. Wenn man dann tatsächlich die Kontrolle über die CPU hat und an der CPU auch vollumfänglich, also mit allem, was die CPU hergibt, die Änderungen und Konfigurationen vornehmen kann. Wir haben nämlich eine CPU ist eigentlich nicht nur einfach eine ausführende Einheit, sondern eine CPU hat auch noch verschiedene Verwaltungsaufgaben, eben um zum Beispiel Prozesse gegeneinander abzugrenzen, um auf gewisse Ressourcen Zugriff zu geben, dass man zum Beispiel gewisse Geräte an gewisse Speicherstellen einbindet, um diese dann ansprechen zu können. Und wenn man dann an dieser sich im Ring 0 befindet, dann hat man die Kontrolle genau über diese Einstellungsmöglichkeiten und kann halt sagen, ich möchte jetzt folgendes Gerät an diese Stelle platzieren und greife dann darauf zu. Oder eben interessant ist halt, ich möchte auf den Speicher zugreifen und entsprechend wird dann der Speicher verfügbar gemacht. Also das, was der Prozess eigentlich sieht, das, was, wenn ein Prozess läuft, was dann zu sehen ist, ist eine virtuelle Adresse. Es hat eigentlich jeder Prozess seine eigene Speicheradresse 4711 und jeder kann an 4711 auch seine eigenen Daten hinlegen. Das ist ein altbekanntes Konzept von dieser Speichervirtualisierung der Architektur, dass man im Prinzip Prozesse auf diese Art und Weise gegeneinander abgrenzt. Und an der Stelle, wenn man es im Prinzip geschafft hat, in diesen Ring zu kommen, Ring 0 zu kommen, kann man dann auch diese Informationen alle kontrollieren und entsprechend hat man dann die Maschine übernommen. Die normale Prozessausführung ist, glaube ich, im Ring 3. Der niederwertigste Stufe in dem Sinne. Ja, und ich hoffe jetzt nicht, dass ihr es bis in den Ring 0 schafft, weil das dann hieße, ihr steckt im Kernel. denn selbst um diese Zeit zu platzieren, dann braucht ihr gar nicht so weit zu kommen. Da reicht im Prinzip von der CPU aus gesehen auch noch vollkommen der Ring 3. Aber im Ring 0 könntet ihr dann uns auch andere kleine Neckigkeiten in der Hardware verstecken und ähnliches.
Genau, so jetzt kann ich mich wieder ein bisschen zu Wort melden. Ich habe jetzt sozusagen meine Technik so an den Start gebracht und ich hatte jetzt auch schon mal die Adressen getwittert, beziehungsweise auch in das Pad reingeschrieben, also für Leute, die jetzt wirklich da draußen live zuhören, es gibt ein Pad, das ist erreichbar unter der Adresse pads.ccc.de/dk-26-live-hacking, ist auch verlinkt auf datenkanal.org Und also angedacht ist es, also wenn, falls es hier wirklich mehrere Zuhörer gibt und die sozusagen ihre Funde ein bisschen dokumentieren wollen oder sich auch koordinieren wollen, also sollen sie das bitte in das Pad reinschreiben, würde halt sozusagen für, also den Mehraufwand auch einfach ein bisschen ersparen. Also ja. Wenn jemand irgendwie was Tolles gefunden hat, kann er das da reinschreiben und für die anderen, die müssen den Weg halt nicht nochmal gehen und können sich dann was anderes Kreatives vielleicht ausdenken. Also der Server ist erreichbar unter zwei Adressen, also es ist eine IPv4 und IPv6 Adresse, sodass auch Freunde der neueren Technologien hier die Möglichkeit haben, sich da ein bisschen auszutoben. Genau, und dann hat sich auch schon der erste Gast hier mit angekündigt. Was ich vorhin noch sagen wollte, wo ich erstmal ein bisschen abgebrochen habe, weil ich noch ein bisschen hier rumklicken wollte und mich da einloggen wollte. Ich habe natürlich mir irgendwo Gedanken gemacht, was könnte man an Software hier mit installieren, mit aufspielen. Und ich meine, es gibt ja viele Sachen, die man halt hier machen kann. Eine Idee, so ein quasi Klassiker, sind FTP-Server. Also FTP-Server ist so eine Software, die einfach, ich glaube, nicht wirklich halb sicher zu betreiben ist oder zu programmieren ist. Wobei natürlich der VSFTP da vielleicht einen anderen Weg geht. Aber also die diversen anderen alten FTP-Server, die haben wirklich relativ große Probleme oder Schwachstellen halt gehabt. Und ich erinnere mich, also mein Ansatz war halt so vor ungefähr zwei oder drei Jahren muss es gewesen sein, da hatte der Pro-FTP-Daemon halt, also wirklich so eine klassische Buffer-Overflow-Lücke. Also so genau das, oder Jörg also, sagt vier.
Aha. Ich glaube 2009 war das.
Okay, also na gut, dann ist
ja aber
vielleicht schon etwas her. Auf alle Fälle war das halt wirklich so, also so ein Buffer-Overflow aus dem Lehrbuch, kann man sagen. Also meine Idee war einfach, den Pro-FTP-Daemon, also diese spezielle Version hiermit zu installieren. Ja, das Problem, was sich ergeben hat, ich hatte halt bei der snapshots.debian.org Seite geguckt. Ja, mal versucht rauszufinden, was da halt so an Software da ist. Dort hörte es, ich glaube, 2006 auf.
Also ich habe eben geguckt, achso, okay. Ich hätte jetzt nebenbei noch mal ein bisschen schauen können, aber ich habe eigentlich dort gefunden, dass mindestens noch Einträge bis 2009 da waren. Also okay. Von der Seite her.
Also auf jeden Fall war die Version zu alt, also ich hatte halt auch versucht, die alte Version noch zu installieren und das, also die ließ sich halt nicht ohne Probleme installieren. Ich musste dann selbst, also an den Post, und also diesen Post-Remove und Post-Install-Skript noch rumbasteln, damit es überhaupt installiert wird. Und dann habe ich es gelassen und selber kompilieren wäre die andere Möglichkeit gewesen, aber da muss ich sagen, fehlte mir ein bisschen die Zeit, einfach das halt durchzuziehen und deswegen habe ich mir dann den Spaß erspart, hier das Ganze zu installieren. Also das wäre halt sozusagen eine schöne Möglichkeit gewesen. Ich meine, natürlich wäre jetzt von euch nicht zu erwarten gewesen, dass ihr da selbst euch irgendwie einen Exploit dazu schreibt, aber da zumindest in Richtung Script-Giditum hättet ihr euch da bewegen können, versuchen können, da den von der Ferne zu übernehmen. Ja, wie gesagt, das war aber jetzt einfach für mich auch aus Zeitgründen nicht mehr zu realisieren.
An der Stelle war eigentlich auch damals noch zu der Zeit, als die, ich sag mal, Pro-FTP so ein gewisse Problemchen hatte, dass das Schlag auf Schlag ging. Ja. Also das ist mit vielleicht auch ein Problem, dass wenn irgendwo Schwierigkeiten, Sicherheitsprobleme auftreten, dann gucken alle nochmal genau hin und dann wird im Prinzip das tauchen in der Regel dann auch noch mehr Probleme auf. Und so hat sich das damals auch in der Zeit mit dargestellt. Da war eigentlich, ich sage jetzt mal, bald alle zwei Tage eine neue Pro-FTP-Version da, weil ständig wieder neue Lücken auftauchten. Aber eben, ich glaube auch, da war eine Geschichte dabei, dass eine Lücke gefixt wurde und dabei eine andere Lücke geöffnet wurde. Ich wollte aber im Prinzip noch das Ganze ergänzen, was Jens sprach. Klassisch ist der FTP in dem Sinne nicht nur für Probleme bekannt, sondern FTP ist einfach auch klassisch. Das ist ein so altes Protokoll und das ist auch, ich sage jetzt also mal so bildlich gesprochen, das ist auch so ein Gänseblümchenwiese-Protokoll, so wo man einfach davon ausgeht, dass jeder jeden Admin kennt, also die Admins kennen sich alle untereinander und man hat überhaupt keine Probleme mit Sicherheit und Ähnlichem. Dieses Protokoll hat per se auch schon seine Probleme. weshalb man da auch zu kämpfen hat, wenn man das Protokoll eben sauber umsetzen will, dass man dann nicht über irgendwelche Sachen stolpert. Das geht im Prinzip bei FTP so weit, dass ich einen FTP-Server eigentlich veranlassen kann, eine Verbindung zu einem anderen Rechner aufzubauen. Das ist im Prinzip der Gedanke gewesen bei aktivem FTP, dass man die Daten, die man kopiert, eben auf einen dritten Rechner kopieren kann. Also einfach so eine angenehme Fernsteuerung. Ich kann von dem Arbeitsplatz, auf dem ich liege, die Daten zwischen zwei Servern spiegeln. Ist an sich ein legitimer Gedanke und auch ganz hilfreich, wenn man es im Prinzip so betrachtet. Ja, allerdings kann das Ganze eben auch für weniger hilfreiche Zwecke genutzt werden oder hilfreich in anderem Sinne. Und dementsprechend ist das auch eine Problemsache bei dem FTP-Protokoll, dass man da eigentlich heutzutage nur noch das Ganze abschalten kann, diese Funktion deaktivieren kann. Denn damit wird man in dem Sinne nicht glücklich, da hat man nur Probleme. Und ansonsten sind in dem FTP-Protokoll genügend andere Dinge noch dabei, die sich halt kreativ auch nutzen lassen, beziehungsweise die halt schwierig zu implementieren sind. Wenn eben, ich glaube, diese Pro-FTP-Probleme damals, das waren alles Buffer Overflows und ähnliches, wo dann einfach die Problematik bestand. Nee, ich glaube, das war nicht alles Buffer Overflows, sondern es waren auch Encoding-Probleme, wo man aufgrund des Encodings die Verzeichnisse verlassen konnte. Also derer Möglichkeiten gibt es viele. Und an der Stelle war es dann halt möglich, zum Beispiel den gewählten Rahmen, die gewählten Verzeichnisse, die Grenzen zu überschreiten und sich dann doch noch mehr anzugucken oder an andere Stellen zu kommen. Und da muss man eben wirklich sehr viel bedenken, wenn man einen derartigen Server implementiert, und da geht eben auch mal ganz leicht was schief. Zumal eben wie bei ProFTP, der natürlich auch sehr, sehr viele zusätzliche Funktionen mitbringt, angefangen bei Logging und Ressourcenkontrolle, wie viele Zugriffe darf welcher Benutzer machen und so weiter, virtuelle Benutzer, virtuelle Umgebung, all das. Es geht ja im Prinzip, ich kann auch im ProFTP an einen SQL-Server direkt andocken, also an MySQL oder an Postgres, um da zum Beispiel die Benutzerkonfigurationen herzuholen. All da, auf all diesen Wegen können im Prinzip irgendwelche Fehler passieren. Und das ist dann das Problem, oder das eröffnet im Prinzip dann diese Möglichkeiten. Und ja, das im Prinzip jetzt nur alleine zu dem Gedanken des FTP, aber ich wollte hier im Prinzip schon den ersten Schritt kommunizieren. Ich glaube, wir haben schon zwei Benutzer mittlerweile, oder?
Also ja, was ist zwei Benutzer? Es sind also zwei Leute, die sich hier mit an das Pad eingeschalten haben. Und einer von den beiden hat sozusagen hier einen ersten Schritt getan. Und zwar hat er einfach Nmap angeworfen. Das ist sozusagen der erste Schritt, um mal ein bisschen zu gucken, was hier passiert. Hat also Nmap auf die genannte IP-Adresse losgelassen und hat mal einfach hier in das Pad reingeworfen, was hier drin steht, die Ausgabe davon. Und letztlich, also hier die Ausgabe in dem Fall ist die offenen Ports, die dann gefunden werden. Das heißt, zum einen hat Nmap gesagt, er hat Port 22, also das SSH gefunden. Er hat Port 80 gefunden, das ist also Web in dem Falle. Er hat gefunden Port 111, RPC-Bind. Er hat gefunden einen Port 2222, bezeichnet er als Ethernet/IP-1. Er hat gefunden Port 3306, MySQL und noch ein paar andere, die, wen es wirklich genau interessiert, der kann mal nachlesen. Also ja, jetzt hat man sozusagen erstmal so vielleicht eine kleine Idee über das System gewonnen und kann hier Schritte überlegen. Gleichzeitig sozusagen kann ich vermelden, dass es ein paar Leute versuchen gerade irgendwie sich über ein SSH hier einzuloggen und zu gucken, ob sie da was platzieren können.
Also das ist im Prinzip dann der nächste einfache Schritt in dem Sinne schon, denn es wurde festgestellt, welche Dienste gibt es alles auf dem Server, und dann einfach ganz normal einfach mal versuchen, ob so ein Dienst nicht offen konfiguriert ist, ob man im Prinzip einfache Passwörter gewählt hat. Das ist eigentlich das, was viele Bots, also viele solche automatisierten Systeme im Internet versuchen. Wenn die auf Suche gehen, um irgendwo reinzukommen, dann versuchen die oftmals nicht gerade Sicherheitslücken auszunutzen, sondern es gibt auch wirklich diese einfachen Systeme, um nicht ganz und gar zu sagen primitiven, die versuchen, Passwortlisten durchzuprobieren. Also gibt es einen Benutzer Joe, der das Passwort ABC hat. Gibt es einen Benutzer Root, der das Passwort Root hat. Und so weiter. Es gibt in dem Sinne diverse Passwortlisten im Internet. Es gibt diverse andere Verzeichnisse, mit denen man dann einfach rangehen kann und probiert das der Reihe nach durch. Die einfachsten Dinge sind im Prinzip jetzt einfach selbst zu versuchen, also ob im Prinzip Root das Passwort Root hat oder beziehungsweise ob Root das Passwort 1234 hat. Eventuell ist es schon das, dann hat man im Prinzip schon den Zugang. Oder dann ganz und gar sich eben so eine Passwortdatei hernehmen. Oder einfach, es gibt unter Linux auch, wenn man das installiert hat, eine ganz einfache Wortliste. Und die liegt unter User Share Misc Words, glaube ich, oder so ähnlich. Da müsste ich jetzt auch selbst nochmal schauen. Aber dass man einfach anhand solcher so einer Wortdatei versucht, Zugriff zu erlangen. Kann man im Prinzip automatisieren, zack, 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 und pfeift dann da über automatisiert verschiedene Passworte hin und eventuell ist eines davon richtig. Wenn man das im Prinzip geschafft hat, wäre man drin. Und ich glaube, Jens, hast du diesen SSH genommen, der es erlaubt zuzugreifen? Also sind unsere bisherigen Besucher reingekommen?
Soweit ich das sehen kann, sind unsere bisherigen Besucher nicht reingekommen. Der aufmerksame Beobachter wird hier bei der Liste der offenen Ports vielleicht was festgestellt haben. Es gibt nämlich zum einen den Port 22.
Ja.
Und es gibt zum einen sowas, das heißt Port 2222.
Also ja, und okay. Achso, du hast so diesen klassischen Admin-Abwehr genommen. Diese Port 22 als Fake hingestellt, wo natürlich die Script-Kiddies alle drauf rumhacken. Und eben den eigentlichen SSH platziert man klassischerweise immer auf einem anderen Port.
Also genau, als Security Measure natürlich. Genau.
Ja, richtig. Weil das eben voll die Sicherheit bringt. Ich weiß nicht, ob hier nochmal jemand dabei ist, bei Nmap die Auswertung eigentlich auch der offenen Ports posten könnte. Es ist nicht nur im Prinzip möglich, dass man guckt, was ist dort oder welcher Port ist offen? Also das ist im Prinzip so klassisch gesehen. Ich habe jetzt gerade nicht den ganzen Blick hier drauf. Hier sind, glaube ich, nur die TCP-Ports aufgelistet.
Ja, genau. Also es war auch so ein Standardaufruf, wo auch nicht alle Ports halt gescannt werden.
Ah, und die. Aber an der Stelle gibt es im Prinzip auch bei Nmap noch die Möglichkeit, dass er die prüft, was verbirgt sich dahinter, beziehungsweise auch, was immer interessant ist, Nmap kann an gewissen Sachen feststellen oder erraten, eine Schätzung abgeben, welches System ist das? Also diese Information ist zum Beispiel auch oftmals schon hilfreich, interessant, dass man an der Stelle ansetzen kann und mit etwas mehr Wissen dann weiter versucht vorzudringen. Sprich im Prinzip, dass ihr versuchen könntet, als erstes mit zu identifizieren, handelt es sich hier um eine Windows-Maschine, um ein Linux-System oder um ein irgendwie über einen Drucker. Hatte ich zum Beispiel auch schon mal erlebt, dass ein Drucker angegriffen hat. Aus einem Netzwerk. Oder, nein, andersrum. Ich weiß nicht, ob es ein Drucker war. Jedenfalls vermeldete Nmap mir dann, es sei wahrscheinlich ein Drucker von Hersteller XY. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher das war. Aber an dieser Stelle ist es im Prinzip dann schon wiederum hilfreich zu wissen, weil dann eventuell auch Standardpasswörter entsprechend bekannt sind. Also, dass zum Beispiel der Drucker immer noch die Standardkonfiguration hat, wo das Benutzerpasswort lautet, was weiß ich, Kyocera oder HP. Sodass man da in dem Sinne dann auch über so eine Administrationsoberfläche an den Drucker selbst herankommen kann. Ja, und hier ist aber im Prinzip auch nur im Prinzip der Portscan erfolgt. Also es wurde einfach nur ein nettes TCP-SYN hingeschickt und man hat geschaut, ob der Gegenstelle sagt, Ja, nehme ich an und ich versuche mich auch jetzt, ich versuche den Verbindungskanal auch wiederhin zu dir zu öffnen, was eben dieser klassische TCP-Handshake ist zur Eröffnung einer Verbindung oder eben ob in einer anderer Art und Weise im Prinzip eine Antwort kam. Also Nmap hat hier nämlich zum Beispiel auch keine Ports als gesperrt gemeldet, was darauf schließen lässt, dass die Firewall gut konfiguriert ist in dem Sinne, dass an der Stelle einfach ein Blockieren des Ports gemeldet wird, was in gewisser Weise auch wieder umstritten ist, ob man diese Informationen meldet oder ob man im Prinzip ganz einfach nur sagt, Port existiert nicht, also ein Reset schickt. Und wenn man ein Reset schickt, dann ist das die Firewall gewesen, die es sehr wahrscheinlich ablehnt. Ansonsten, wenn man das klassisch würde, nämlich wenn der Port nicht geöffnet ist, nicht verfügbar ist, antwortet ein System immer mit einer ICMP-Meldung, Port not reachable. Und an der Stelle dann dass man in dem Sinne auch noch mit eine Firewall tarnt, um nicht größer Aufmerksamkeit da zu erregen, dass eventuell vielleicht doch irgendwas Interessantes versteckt ist. Das ist ein bisschen so, geht, ich sag mal, leicht in die esoterische Richtung, was man da haben will oder welchen Weg man verfolgt. Das ist eben leicht auch diese Diskussion, wo man sagt, eben den SSH-Server klassisch auf einen anderen Port zu legen, um nicht den Standardangriffen auf Port 22 ausgesetzt zu sein. Allerdings muss das auch nicht helfen oder das hilft in dem Sinne nur, dass die Logdatei nicht ganz so schnell anwächst, denn diese Bots finden auch die SSH-Server auf anderen Ports, zumal eben man ist ja nicht so man ist etwas merkfaul und wählt dann auch leicht zu merkende Ports. Sprich, im Prinzip zum Port 22 gehört dann im Prinzip der Port 2222 oder eben 22222 und ähnliches. Und das sind natürlich dann auch wiederum die Ports, diese Bots abklappern und entsprechend auch hier zum Beispiel Nmap. Der für euch interessante Port steht mit in dem Pad drinne, wo eigentlich der interessante SSH-Server lauert. Und an der Stelle, also interessante SSH-Server jetzt aus dem Grunde, weil der natürlich wieder etwas speziell präpariert ist, bei dem funktionieren Zugriffe mit besonderen Passwörtern, beziehungsweise auch mit beliebigen Passwörtern, gell? Also das war der mit den beliebigen Passwörtern.
Ja, man muss sich halt schon ein gewisses Standardpasswort ausdenken.
Ah, okay.
Aber das ist halt ein Standardpasswort. Oder
ja, okay. Also könnt ihr dort im Prinzip theoretisch den Root-Zugriff erlangen mit einem Standardpasswort. Dann, ja, wäre das die Idee. Ja, und an der Stelle warten wir halt auf die Datei mit der Einladung zum Bier, Getränk, was auch immer. Und
Jörg hatte ja jetzt schon ein bisschen auf Nmap eingeschossen. Ich habe halt nebenbei nochmal ein paar andere Sachen geguckt, beziehungsweise versucht. Jetzt weiß ich gar nicht, inwieweit du jetzt bei Nmap tiefer reingegangen bist. Ich hatte damit gekriegt, dass du so ein bisschen auf diese, ich sag mal, minus groß A-Variante da eingegangen bist. Also die hier verschiedene Scans macht und auch UDP und TCP hast du, glaube ich, angesprochen.
Genau, dass man im Prinzip da unterschiedliche Anfragen stellen kann.
Genau.
Im Standard ist, glaube ich, einfach nur TCP mit einer festgelegten, es gibt in der Standardvariante, wenn man im Prinzip keine Optionen angibt, hat Nmap hinterlegt eine gewisse Menge von Ports, die es einfach durchprobiert. Also klassischen Ports. Das ist nicht mal klassisch alles von 0 bis 1024, sondern da fehlen auch 600 irgendwas, so im mittleren Bereich sind auch viele ausgelassen, weil dort im Grunde keine Dienste praktisch hinterlegt sind. Und dafür ist aber zum Beispiel Port, schlag mich tot, der für den X-Server ist mit drin und auch der für MS SQL und all diese Dienste, der für MySQL, dieser 3336, ist hier auch mit dabei gewesen. Eine kleine Auswahl ist da einfach getroffen. Wenn man aber im Prinzip darüber hinausgehen will, kann man im Prinzip auch Nmap sagen, es soll ganz konkret einen ganzen Bereich durchscannen. Dass man im Prinzip sagt, ich möchte wirklich alle Ports von 1 bis XY durchgescannt haben. Das ist die eine Variante. Dann kann man im Prinzip aber auch die verschiedenen Protokolle mit angeben, dass man an der Stelle dann sagt, die nicht nur im Prinzip TCP, sondern ich möchte auch gerne UDP geprüft haben, dass das mit geschaut wird, welche Dienste sind da verfügbar. Ist in der Hinsicht interessant, ich sage jetzt mal, es gibt zum Beispiel die gewisse Dienste wie DNS, also ein Bind-Server, der eine Namensauflösung für die Internetadressen macht. Der ist in der Regel über UDP erreichbar, neben dem TCP-Port. Und an der Stelle kann man im Prinzip auch dann den finden. Also ein DNS-Server lauscht fast immer mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf dem UDP-Port. Das TCP-Port muss nicht unbedingt freigegeben sein. Also die Grundanfragen, die Grunddinge können schon alle per UDP abgedeckt werden für einen DNS-Server. Und dementsprechend kann man dann auch diesen entdecken, diesen finden, um eventuell die Dings zu sehen, die um eventuell da auch die Zugriffe zu finden. Wobei ich glaube, ich sehe, wenn ich das jetzt richtig sehe, in diesem Etherpad, da ist doch gerade der sind doch Rejected Ports dabei, oder?
Filtert.
Ach, filtert. Ah. Okay, genau, das sind die Ports, die auch in der Firewall sauber weggeht. Oder die über die Firewall blockiert werden. Das ist das, was dann Nmap mitmeldet. Aber was nämlich auch interessant ist, es gibt unterschiedliche Verhalten. Also das ist, was ich bei der Konfiguration der Firewall mal mit untersucht habe. Man kann im Prinzip so einen Test, ob ein Port in dem Sinne geöffnet ist oder durch eine Firewall zum Beispiel abgefangen ist, auf unterschiedliche Art und Weise gestalten. Man hat einerseits eben die Möglichkeit, ganz normal klassisch ein TCP-SYN-Paket hinzuschicken und dann meldet sich im Prinzip in der Regel der Rechner zurück und sagt Port not reachable. Also das ist dann im Prinzip diese Standard-Konfiguration, die Nmap dann nur mit anderen Konfigurationsparametern ausgibt, wo er dann sagt closed. Es gibt dann die andere Möglichkeit, wenn man im Prinzip dieses Paket ablehnt, dann schickt man ein Reset. Das ist somit eine Konfiguration, die ist sehr, sehr häufig gemacht. Das ist so, glaube ich, auch die Grundkonfiguration, wenn man in der IP-Tables nur sagt Reject. Es müsste auch noch irgendwas geben bei Nmap, aber da weiß ich gar nicht mehr, was dann von der Ausgabe kommt, wenn man einfach nur das Paket droppt, von der Firewall aus gesehen, sprich im Prinzip dieses empfangene Paket verwirft und nicht auf die Anfrage reagiert. Aber das kann im Prinzip auch Nmap in dem Sinne feststellen und gibt dann eine entsprechende Meldung aus, sodass im Prinzip eine verdächtige Situation an dem Port vorliegt. Das heißt, man hat im Prinzip an dieser Stelle unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten und an der Stelle eben auch unterschiedliche Möglichkeiten zu detektieren, ob da eine Firewall dazwischen ist oder ob der Port in dem Sinne geschlossen ist, ob dieser Dienst nicht läuft. Es gibt nämlich dann noch eine interessante Option bei Nmap und zwar, das müsste ich jetzt selbst nochmal nachgoogeln, in der Manpage nachschauen, das ist Christmas Tree.
Genau.
Genau. Und zwar ein Christmas Tree Packet ist ein sehr interessant gestaltetes Paket von TCP-Paket, bei dem man einfach sämtliche Sachen anknipst, die in dem TCP-Paket vorhanden sind. Also sämtliche Optionen und verschiedene Angaben in dem TCP-Header, was im Grunde oder was einfach ein ungültiges Paket darstellt. Also sowas wie, man aktiviert, glaube ich, in dem Zusammenhang diese Option Don't Fragment, also dieses Paket bitte nicht zerlegen. Und gleichzeitig sagt man aber wiederum, gibt man eine Fragmentierungsgröße an oder so. Also ich bewege mich gerade auf dünnem Eis. Aber so in dem Sinne, so dass man widersprüchliche Angaben einfach mit konfiguriert in diesem Paket, Anfragen in die oder widersprüchliche Optionen setzt bei der Anfrage an den Surfer. Und da muss der Surfer auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Und das tun in der Regel die Firewalls nicht. Und da kann man dann nämlich auch auf diese Art und Weise, also mit so einem Christmas Tree Packet, kann man feststellen, ob ein Port blockiert ist über eine Firewall oder ob der Port wirklich bis zum Rechner selbst, bis zum Betriebssystem durchgeht, woraufhin dann im Prinzip dieses Betriebssystem mit einer entsprechenden Reaktion kommt. Ja, und an der Stelle dann kann man dann natürlich geeignete Maßnahmen noch ergreifen, denn es gibt auch solche Dinge, dass zum Beispiel auch die Firewall selbst angreifbar sein könnte. Es gibt auch wirklich dieses Problem, dass die Firewall muss natürlich das Paket annehmen, muss das analysieren, muss an der Stelle irgendwelche Informationen sich gegebenenfalls speichern, also wie zum Beispiel bei TCP-Verbindung muss es sich merken, welche Verbindungen offen stehen, welche gerade laufen. Und an der Stelle ist auch mit eine Angriffsmöglichkeit das dazwischenliegende System, sprich die Firewall, den Beschützer in dem Sinne selbst anzugreifen und gar nicht das System, das, was beschützt wird. Und ist zwar wesentlich komplizierter, aber es gibt auch die Möglichkeiten, dass man an der Stelle ein schön nett präpariertes Paket, eventuell die Paketreihenfolge noch etwas tauscht, woraufhin man dann ein Buffer Overflow in der Firewall erreicht hat. Und beziehungsweise auch andere Geschichten. Es gibt dieses Problem, dass Firewalls, naja, die Frage ist an der Stelle, was mache ich, wenn ich nicht hinterherkomme? Also eine Firewall ist auch einfach nur ein Computer. Das ist auch einfach nur ein System. Und wenn halt zu viele Anfragen kommen, wenn die nicht zeitnah verarbeitet werden können, was tun? Und da ist dummerweise das Problem, dass auch einige Firewalls dann die Hände heben und einfach nur die Daten durchwinken, was natürlich dann auch wiederum den Angriff darstellt. Sprich, wenn man festgestellt hat, dass eine dieser interessanten Firewalls, die eventuell auch noch passend konfiguriert ist, dann schickt man halt einfach mal in den ganzen Schwungpakete hin, überlastet das System, woraufhin dann im Prinzip wieder das System die Arme hebt und sagt, ich kann nicht mehr und übergeht in den Zustand eines ganz normalen Routers, eines ganz normalen Switches und der dann einfach nur die Pakete durchreicht. Und in dem Sinne hat man dann die Firewall einfach ausgeknipst. Das geht dann auch noch auf diverse andere Art und Weise, dass man zum Beispiel massenweise Verbindungen in dem Sinne parallel öffnet, sodass diese Tabelle mit, die Verbindung registriert, überläuft, also oder vollläuft und an der Stelle dann das System halt nicht mehr arbeiten kann. Und dann je nachdem, wie das System halt konfiguriert ist, beziehungsweise wie das System geschrieben ist, programmiert ist, man dann einen interessanten Zustand erreicht, mit dem man eventuell weiterarbeiten kann. Interessant ist aber im Prinzip auch dieser Angriff in die andere Richtung. Das ist eigentlich das, was euch heute nicht so interessieren sollte. Denn das wäre natürlich etwas nachteilig dann für alle anderen, die das System überlasten, woraufhin es im Prinzip den Zugang verweigert. Das ist das, was man dann wiederum als eine DOS-Attacke, also ein Denial of Service, dass wenn man das System überlastet, dass daraufhin das System den Riegel vorschiebt, im Prinzip blockiert, auf Dauerblockade geht und damit in dem Sinne auch legitime Zugriffe nicht durchgehen. Sprich, die regulären Benutzer, die normalerweise kommen, dass die auch nicht mehr auf das System zugreifen können. Eben der Dienst, also der Service, ist nicht mehr erreichbar. Das ist insofern interessant, dass zum Beispiel Systeme, die in irgendeiner Weise geschäftskritisch sind, dass die auf diese Art und Weise ausgeschalten werden können und in dem Sinne einer Firma halt Schaden generiert wird. Das würden wir so im Sinne der Sendung heute eher nicht wünschen, Denn das hieß im Prinzip, dass der Rechner nicht mehr erreichbar ist, sprich, dass diese Versuche in dem Sinne überhaupt nicht mehr möglich sind, den Rechner zu übernehmen. Und ich weiß nicht, ob wir überhaupt Einfluss drauf hätten, ja, weil das nämlich unter Umständen vorgelagerte Systeme dann sind, die greifen und derartige DOS-Attacken abwehren und dann den Zugriff und das Ganze sperren, sodass wir eigentlich gar nicht mehr das öffnen könnten.
Ja. Und ich muss auch sagen, dass der Effekt, also ich finde, da lernt man nicht so viel. Also man lädt sich letztlich hier nur ein Tool aus dem Internet runter. Also so, ich denke da an Stacheldraht, so die ersten, so die ersten Versuche. Und gibt dann, also jetzt, ich meine, es gibt halt auch andere Programme, die etwas komfortabler zu bedienen sind. Dann gibt man da halt einfach eine IP-Adresse ein und sagt, leg los und dann geht man halt weg. Und also im Wesentlichen, also man muss da jetzt kein großartige Intelligenz reinstecken. Also ich sag mal, das Hauptproblem ist vermutlich, erst das Ding zu finden.
Die andere Geschichte, wie wirksam ist das überhaupt? Also die, ich weiß nicht, was hier der Surfer gerade für eine Anbindung hat, aber wenn ein Surfer in dem Sinne mindestens über eine 100 Mbit-Leitung angebunden ist, wenn nicht gar über eine Gigabit-Leitung, kriege ich den von einer alleinigen Stelle nicht wirklich nieder, also nicht wirklich in diesen Zustand versetzt, dass er den Dienst versagt.
Das ist hier auch anzunehmen.
Ja, also wenn ihr zu Hause vom DSL-Anschluss und sei es auch ein neuer VDSL, der da mit 50 Mbit kommt, auf den Surfer wahrscheinlich einhakt, dann sehen wir hier einen netten Sprung in der Bandbreite, aber ansonsten das System langweilt sich weiterhin. Ja, also aber an dieser Stelle, das werden wir vielleicht irgendwo auch nochmal vielleicht eine halbe oder eine Viertelsendung dazu mit zubringen können, was in dem Sinne an Angriffsmöglichkeiten besteht oder wie man, was man da im Prinzip an Schutzmaßnahmen noch ergreifen kann oder ergreifen sollte. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, um was es heute geht. Die heutige...
Genau, also ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit mal, während Jörg halt sich hier bemüht hat, euch wirklich wertvolle Informationen zu liefern, habe ich halt nebenbei das Nmap mal mit ein paar bisschen mehr Informationen laufen lassen und habe das auch nochmal hier reingeschrieben. Also im Grunde, also das ist jetzt auch noch nicht der Weihnachtsbaum, der hier sein Ding abgeliefert
leuchtet,
hat.
Leuchtet, der Weihnachtsbaum, genau, der leuchtet.
Ja. Sondern ich habe einfach hier mit der Option -A, das ist auch so eine standardisierte Option, die hier Systemerkennung macht, die macht einen Trace-Route zu dem Rechner und diverse andere Sachen. Und habe die Ausgabe mal mit reingekopiert in das Pad. Also da seht ihr halt jetzt, dass es OpenSSH Version 6 ist auf Debian 4, wie der SSH-Host-Key ist. Ihr seht in dem Falle, dass es ein Apache ist, der als Webserver im Hintergrund läuft. Auch die Versionsnummer, also das ist halt auch halt immer so eine Sache, die viel diskutiert wird. Sollte man jetzt die Versionsnummer abschalten? Also man kann halt in der Apache-Konfiguration in dem Falle schon sagen, also hier der Apache sagt, ich bin Apache Version 2.2.22.
Und noch mit dem netten Schmankerl Debian dahinter.
Ja, genau. Und wenn man jetzt dann noch ein bisschen mehr Spaß haben will, dann steht manchmal noch da, es ist mit PHP Version 5.3. so und so und Support für X, Y und Z. Also so, dass man quasi schon da eine große Bandbreite an Informationen hat. Und wie gesagt, hier gibt es also sehr hin und wieder doch die Diskussion, wie stellt man es jetzt am besten an? Was sollte man jetzt nur die Major-Version angeben, also nur Apache 2 oder Apache 2.2 oder nur Apache oder gar nicht? Oder soll man einfach reinschreiben Internet Explorer 0815? Internet Information Service.
IIS, genau.
Genau. Also das kann jeder letztlich für sich entscheiden, wie er es will. Der Punkt ist meistens, also wenn ihr mal euch ein bisschen mehr mit so Angriffen beschäftigt, also man wird das halt nicht mit der Hand machen und dann so gucken, das ist also Apache Version 2.22, da gibt's also den Buffer-Overflow, jetzt setze ich mich mal hin und schreibe mal einen schnellen Exploit dafür, weil das ist ja ganz einfach. Also ich meine, sicherlich gibt es ein paar Leute, für die es vielleicht eher einfacher ist, aber ich glaube schon, die Majorität der Bevölkerung, die wird daran scheitern, weil das so ein Exploit zu schreiben ist halt kein Spaß, das ist eher aufwendig. Das heißt, in der Regel geht man einfach hin und startet irgendwie so ein Tool und sagt, hier, guck dir mal die IP-Adresse an, guck vielleicht noch auf Port 80 und dann legt das los und rattert halt so seine Liste von Exploits durch. Also guckt halt, also wenn man es nicht genau angibt, dann halt IIS durch, guckt Nginx durch, guckt Apache und macht quasi alles durch, was es hat. Und dann, das dauert halt einfach ein bisschen länger. Und irgendwann, wenn es halt eine Schwachstelle gibt, dann hat man die halt dann ausgenutzt. Hm. Also insofern ist die Frage, was man da hinschreibt, ist eher Spaß.
Es fällt mit in diese Diskussion, wie ich es vorhin schon mit dieser Firewall, wie reagiere ich bei einer Anfrage, versuche ich mich als Firewall zu verstecken, beziehungsweise auch diese anfängliche Diskussion Port 22 oder Port 2222. Das ist eigentlich genau diese gleiche Diskussion. Hm. Wobei ich an dieser Stelle vor kurzem einen interessanten Einwand gehört habe, eben auch mit in einem derartigen Kontext, wo es dann kurzerhand hieß, naja, ich will mir doch ehrlich gesagt nicht den Traffic auf den Server gönnen, weil ich sag doch lieber gleich den Leuten, was sie ganz konkret angreifen sollen, um damit sie wieder möglichst schnell verschwinden. Es ging an dieser Stelle um DNS und diese Frage, sollte man im Prinzip das Listing der Domains, der Zonen, die Zonenabfrage erlauben oder nicht? Und da war ganz konkret die Abfrage, ja klar, die muss man erlauben, weil ansonsten irgendwelche Trottel anfangen und probieren einfach sämtliche Sachen durch, was dann wiederum die Last auf dem Server und die Bandbreite verbraucht. Und an der Stelle kommt man einfacher weg, wenn man den Leuten gleich das gibt, was sie wollen, weil am Ende holen sie sich sowieso nur auf brutale Art und Weise, was eben dann etwas schmerzhaft auch einfach für den Serverbetreiber ist. Ist halt auch so eine Diskussionsfrage, was man da an dieser Stelle wirklich machen will. Weil es heißt im Prinzip immer wieder, wenn man so eine Zonenabfrage macht im DNS, wenn man im Prinzip sich anzeigen lässt, was befindet sich alles unterhalb, also welche Namen gibt es noch alles innerhalb eines gewissen Domainbereichs. Also eben datenkanal.org enthält die eine Domain www.datenkanal.org. Aber nebenher existieren noch verschiedene andere. Ich glaube, es müsste noch mail.datenkanal.org geben für den Mail-Surfer und verschiedene andere. Das kann man natürlich einerseits durchprobieren, indem man jedes Mal diesen Namen abfragt. Oder man sagt eben gleich den Surfer, hier gib mir doch mal diese restlichen Namen, gib mir mal eine komplette Auflistung aller Dinge. Dann, wenn das im Prinzip 1:1 rausgereicht wird, dann verrät man natürlich auch gleich solche Sachen wie Drucker und ähnliches. Ja, anderes, verrät man im Prinzip auch Drucker und andere Geräte, die vielleicht nicht so zu erraten gewesen wären. Die andere Variante ist natürlich im Prinzip immer wieder das andere Ding, etwas zu fälschen. Also das, was Jens zum Beispiel ansprach, dass er jetzt den Apache so konfiguriert hätte, dass er sich einfach das IIS meldet. Sprich, ein Angreifer, der das sieht, denkt dann, oh, ein IIS und versucht natürlich die IIS-Angriffe alle durchzuackern, die scheitern. Und daraufhin sollte er im Prinzip nichts mehr versuchen, und im Prinzip dann schneller wieder von dannen ziehen. Er hat im Prinzip so einen kleinen Happen hingeworfen bekommen, er konnte sich ein bisschen mal austoben, aber muss dann im Prinzip von dannen ziehen, weil er nicht mit den IIS-Angriffen in den Apache-Server eindringen konnte. Das ist vielleicht noch ein interessantes Szenario, was man in dem Sinne aufbauen kann, weil man an der Stelle halt wirklich demjenigen einen kleinen Anreiz gibt, dass er sich mal austoben kann. Allerdings eben dieses Risiko wiederum mindert. Aber es ist ja auch an dieser Stelle auch einfach nur wieder eben Security by Obscurity, dass man an der Stelle wieder nur versucht, mit irgendwas zu verbergen oder irgendwas ein bisschen zu verschleiern, die entsprechenden Sachen verheimlicht. Schwierige Geschichte. Es gibt Informationen, die sollte man nicht veröffentlichen. Wie ich nämlich hier zum Beispiel gerade sehe, die interessante PHP-Aufstellung.
Genau, also es gibt für PHP, für die Leute, die sich da auskennen oder das schon mal gehört haben, so ein Listing, die heißt PHP-Info und die gibt quasi alle möglichen Informationen zu der PHP-Installation mit. Und ich hatte halt jetzt einfach mal so mit nebenbei geguckt, was hier so gemacht wird auf dem Server. Und es hat jetzt in der Tat jemand versucht, eine Datei namens index.php abzurufen. Und die gab's halt nicht. Und jetzt habe ich einfach sozusagen auch, ich meine, will ich ja auch ein bisschen Erfolgserlebnis können, einfach noch schnell eine Datei angelegt, die heißt index.php. Und die hat einfach sozusagen, gibt diese PMI, also 1, 2, 3, die PHP-Info aus. Und ja, genau, das ist das, was Jörg jetzt gerade anfangen wollte zu kritisieren.
Ja, denn ich weiß nicht, wer gerade alles so in der Nähe des Surfers ist, wer da so unterwegs ist. Ihr könntet ja eigentlich, könnt das mal spaßhalber öffnen, also eben die IP-Adresse und mit Schrägstrich dahinter im Webbrowser index.php und dann begrüßt euch so eine blau-graue, lila-graue Seite, auf der diverse Informationen einfach veröffentlicht sind. Das ist grundlegend solche Angaben wie die PHP-Version, was wird in dem Sinne alles, wann wurde sie übersetzt und Dinge, solche Angaben, welcher Surfer, das, was ihr im Prinzip auch schon alles von dem MMAP gesehen habt. Aber weiter unten ist so ein interessantes Feature, das Environment Listing. Genau. So, wo man sich im Prinzip anzeigen lassen kann, was alles für was alles für Informationen mit verfügbar sind. Und an der Stelle, bei diesen, der Abschnitt heißt hier PHP Variables, kann man im Prinzip dann schon wieder wesentlich mehr sehen. Das heißt im Prinzip, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Zwischensurfer mit da gehabt hätten, also einen Proxy, und wir euch im ersten Schritt über den Proxy geleitet hätten, sagen wir mal so, und der Proxy dann den Zugriff auf das echte System unternommen hätte, hätte man hier zum Beispiel die IP-Adresse des echten Systems finden können und dann wiederum dieses angreifen, statt den Apache-Surfer, statt den Proxy-Surfer versuchen über den Proxy-Surfer in den Apachen reinzukommen. Ich sehe jetzt hier nicht gerade mehr so kritische Geschichten, aber manchmal sind im Prinzip in diesen Variablen noch einige unschöne Sachen mit gleich aufgeführt, wo man im Prinzip auch mit drauf gucken sollte als Administrator, was da so alles mit drin steht.
Ja. Ja, und also in der Zwischenzeit hat halt auch jemand, das eigentlich kam ich darauf, also diese eine Person hat halt versucht, eben diese Index.php zu erstellen und wie gesagt, ich habe dann einfach mal schnell eine Datei erstellt mit der Ausgabe davon und die Person hat jetzt einfach mal ein Skript laufen lassen und hat versucht, verschiedene Dateien auf dem Webserver halt sich aufzurufen. Interessanterweise immer mit der HTTP-Methode Potato, die mir bis heute neu war.
Wie bitte?
Also wie man sonst sagt, get slash index.html oder sowas, hat er Potato slash index.php gemacht.
Okay.
Klingt interessant. Der Apache in dem Fall hat einfach gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht damit anzufangen. Aber auch hier sozusagen, also je nachdem auf welcher Ebene man arbeitet, also wir hatten ja vorhin gesehen, dass man mit Nmap erstmal so ein bisschen das System ausforschen kann, kann man natürlich auch versuchen, das Ganze hier auf Webserver-Ebene halt zum Beispiel zu machen. Also es könnte halt sein, dass es auf dem Webserver irgendwo interessante Dateien gibt. Vor einigen Jahren hat man ein Researcher so ein Programm geschrieben, das heißt Webfucker. Also ich würde das als Webfucker bezeichnen. Webfukk0r war es, glaube ich, also ist es ausgeschrieben, die Variante. Dem Tool kann man letztlich einfach, kann man einen Domainnamen oder eine IP-Adresse loslassen und er guckt halt standardisiert nach diversen Verzeichnissen oder nach diversen Dateien auf dem Rechner. Das kann halt so auf die Art und Weise halt rausfinden, ob es da vielleicht interessante Verzeichnisse, interessante Dateien gibt und ja, dann damit halt auch ein bisschen Spaß haben. Und sowas könnte man halt hier auch auf der Installation halt einfach machen. Man könnte halt in dem Fall hier einfach mal gucken, was es an Standardverzeichnissen gibt, was es an Standarddateien gibt. Also das mit der Index.php ist halt ein Versuch, was für mich vergleichsweise logisch und ein naheliegender Schritt gewesen wäre oder auch noch ist, dass man einfach mal zum Beispiel nach einer WordPress-Installation guckt. Also so einfach IP-Adresse slash WordPress, das ist halt so eine Standardseite und dann würde man halt hier in der Tat auch eine WordPress-Installation finden, unglaublicherweise. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt.
Aber vor allen Dingen auch, sie ist eingerichtet.
Ja, also, genau. Ja, also derjenige, der es gemacht hat, war halt freundlich mit uns. Ja, und was das Tool vielleicht nicht unbedingt mit rausgegeben hätte, ist noch ein Unterverzeichnis, das heißt DVWA. Das schreibe ich einfach mal mit in das Pad rein, damit es auch sozusagen dann für die anderen, die hier noch dazu kommen, vielleicht ersichtlich ist. DVWA, das hatten wir schon mal mit angesprochen, das ist in dem Fall so eine die sogenannte Damn Vulnerable Web Application. Die hat halt auch noch so ein paar Spezialitäten zu bieten. Ja, aber wie gesagt, ich würde gerne nochmal sozusagen ein bisschen weiter auf der Systemebene ganz kurz bleiben und da noch ein paar Sachen erklären, die ich hingetan habe. Das ist das eine, was Jörg schon angesprochen hat, der Port 2222. Das ist also so ein speziell präparierter SSH-Server, heißt Kippo. Der simuliert quasi so ein komplettes System. Also man kann so ein System einloggen und kann dann halt ein paar interessante, nette Sachen damit machen. Aber eigentlich wird halt quasi diese ganze Umgebung nur simuliert. Also wenn ihr sozusagen euch auf Port 2222 connectet und dort das richtige Passwort eingebt, habt ihr quasi einen gefühlten Systemvollzugriff als Root und könnt damit halt alle Sachen machen, die man halt so als Root machen kann, weil erstmal standardmäßig ihr dort eingesperrt seid. Natürlich könnt ihr jetzt probieren, auch da auszubrechen. Und dann sozusagen, wenn er es schafft, das Kippo zu überlisten, dann hätte er vielleicht auch wieder mehr Zugriff auf dem System. Wobei vielleicht, um da die Hoffnung gleich zu nehmen, das Programm Kippo selbst, das läuft auf dem Rechner als normaler Nutzer Kippo, quasi in nur eingeschränkten Rechten und nicht als Root-Rechten. Also er hätte dann quasi die Rechte des Kippo-Nutzers erlangt und müsste dann von dort aus halt sehen, wie er dann weiterkommt. Das ist also eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die für mich jetzt für meine Begriffe auch vergleichsweise offensichtlich ist, beziehungsweise die bei mir, wenn ich so ein System sehe, das ein großes Fragezeichen aufwirft, ist der Port 3306, der da offen ist. 3306 ist, wie es auch hier steht, MySQL. Das heißt, ihr könnt das in der Ausgabe auch sehen, da steht halt wirklich MySQL da und es ist auch ein MySQL-Server, der dahinter läuft und das spielt so ein bisschen auf den Punkt Fehlkonfiguration an. Das ist auch so eine Sache, die mir hin und wieder mal aufgefallen ist auf System, dass der MySQL-Server sozusagen so eingerichtet ist, dass er nach außen lauscht, sozusagen, dass jeder sich mit dem MySQL-Server verbinden kann, dort seinen Spaß haben kann und ich habe den halt hier in dem Falle genauso eingerichtet. Üblicherweise ist es so, dass der einfach auf Localhost lauscht und sozusagen die zugehörige PHP-Anwendung, mal vorausgesetzt, es gäbe jetzt so eine, nimmt einfach über den Localhost Kontakt zu MySQL auf und damit hat der MySQL-Server gar keine Schnittstelle nach außen. Also der kann sozusagen gar nicht von Fremden gehackt werden, weil er von außen gar nicht angesprochen werden kann. Und das ist sozusagen hier eine Sache, die einige Nutzer hin und wieder falsch machen, die hier auch sozusagen in der Konfiguration das abändern und sagen, hier, der soll doch bitte an der ganzen Welt lauschen. Dann könnte man halt versuchen, auch da seinen Spaß damit zu haben und vielleicht hier versuchen, Zugriff zu erlangen. Das wäre jetzt sozusagen auch noch eine Möglichkeit, die ich hier eingeräumt habe, dass ihr dort versuchen könnt, mit dem MySQL ein bisschen Spaß zu haben.
Also auf den im Prinzip dann zuzugreifen. Genau. Ist schon jemand über den SSH?
Also es gibt halt zahlreiche Versuche, die sich versuchen, über den normalen SSH einzuloggen.
Ach so,
die versuchen, das Root-Passwort rauszubekommen. Beziehungsweise im Etherpad hat ein Nutzer mich gefragt, ob ich hatte gesehen, dass er versucht hat, mit seinem Nutzernamen da Zugriff zu erlangen. Ah. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er den Nutzer-Account haben will und den habe ich ihn auch freundlicherweise angelegt. Aber mein Gefühl ist, dass er das noch nicht geschafft hat, sich da einzuloggen auf der Maschine.
Na, du musst jetzt wahrscheinlich auch noch das Benutzerpasswort von demjenigen kennen, was er auch bei sich auf dem lokalen Rechner.
Na, er hat sein Standardpasswort probiert.
So. Ach so, okay.
Aber ich habe schon gesagt, wahrscheinlich habe ich mich einfach vertippt. Müsste ich dann nochmal kurz anpassen bei Gelegenheit. Ich gucke halt nochmal immer nebenbei mit auf den Rechner, deswegen bin ich halt hin und wieder mal leise oder Jörg redet der mehr. Wechsel. Aber sozusagen die zwei Anhaltspunkte, die was jetzt sozusagen Web-Schnittstellen oder Web-Schwachstellen betrifft, die habe ich schon mal mit in das Pad reingeschrieben. Also es gibt hier zwei Verzeichnisse, die man finden könnte. Das eine ist das Unterverzeichnis WordPress, wo eine WordPress-Installation läuft, und das andere heißt DVWA, und dann auch von diesem DVWA hatten Jörg und ich in der Vergangenheit, glaube ich, schon mal gesprochen. Also die Damn Vulnerable Web Application, und ja, die, mit der kann man doch viel Spaß haben, wenn man sozusagen schafft, sich erstmal einzuloggen. Also das Problem, also das hatten wir auch damals im Datenkanal in einem der letzten Mal angesprochen, war, dass du irgendwie damals versucht hattest, dich da einzuloggen?
Ja, wobei...
Oder beziehungsweise das ist W3AF?
Ja, genau, WAF. W3AF, genau. Da war im Prinzip weniger das Problem, das Problem war bei mir das Anmeldens, weil ich damals nicht wusste, wie ich dem W3AF sage, dass er sich anmelden kann mit folgenden Benutzerdaten. Das ist eigentlich das, was ich damals in der Vorlesung, die Jens gehalten hat, hatte er im Prinzip den Benutzernamen, Passwort mit bekannt gegeben, sodass man sich anmelden konnte. Allerdings habe ich damals dieses automatisierte System zum Wühlen und Durchwühlen einer Webanwendung, mir fällt jetzt leider nicht ein, was W3AF heißt, aber dass dieses System, dieses Programm, das sich überhaupt in dieses DVWA reingekommen ist, und dementsprechend hätte es sehr wahrscheinlich dort auch die ganzen Schwachstellen gefunden, die dort gewollt eingebaut sind. Das DVWA ist auch jetzt in dem Sinne nicht von uns, sondern das ist auch ein ganz normales Programm, was ganz normale Software, die so in Richtung eben mit Lehrzwecke und in Richtung Ausprobieren, Erlernen gedacht ist, sodass sich jeder da im Prinzip, der sich in diese Richtung betätigen will, auch mal die praktischen Erfahrungen sammeln kann. Wie ich Jens aber jetzt verstanden habe, ist es auch einfach so, dass hierfür der Benutzername und Passwort noch nicht bekannt sind, sodass eigentlich für euch erstmal noch die Hürde besteht, da überhaupt reinzukommen.
Ich bin der Meinung, dass wir das auch schon mal in dieser OWASP-Sendung ausführlich besprochen haben. Also man kann einfach sich hier quasi mit dem Standardpasswort des Internets einloggen.
Ah, okay.
Also der Nutzername oder ein Nutzername ist Admin. Und wie gesagt, wenn ihr das Standard-Internet-Passwort verwendet, dann kommt ihr hier eigentlich aus meiner Sicht ganz gut weiter. So viel will ich erstmal verraten. Ja, wenn er nicht weiterkommt, dann gebe ich dann halt später nochmal einen weiteren Tipp. Ja, aber zu dem WordPress wollte ich eigentlich noch ein Wort verlieren. Und zwar, also WordPress ist ja halt auch so eine Software, mit der man viel Spaß haben kann.
Ja.
Also das WordPress hat ja traditionell wirklich sehr viele Schwachstellen. Ein Programm, was ich persönlich ganz interessant und ganz nett finde, heißt WPScan. Das steht halt für WordPress-Scan. Das scannt halt in der Tat so eine Installation ab. Es ist eine Ruby-Software. wpscan.org ist die richtige Seite. Wusste nur, dass die auf GitHub halt ihr Repository haben. Wpscan.org findet man quasi die Software. Und da gibt es halt so eine Kurzinstallationsanleitung für diverse Linuxe. Ja, wenn man das halt geschafft hat zu installieren, dann ruft man es einfach mit wpscan-u und der URL halt auf. Und dann, das wäre sozusagen der Standardaufruf. Und dann fängt das halt an, so diverse Schwachstellen halt erst durchzutesten. Also es guckt erstmal nach Versionsnummern, versucht Versionsnummern rauszufinden und dann guckt es so, was es an Schwachstellen findet. Druckt es dann halt auf der Konsole aus. Und ja, man kann halt dann mit diversen Optionen das ganze Teil steuern, ein bisschen feingranularer machen. Und so kriegt man halt relativ schnell einen Überblick über so ein WordPress-basiertes System.
Genau. Also und das, wir haben ja jetzt im Prinzip schon wieder das nächste Programm benannt, das ist eigentlich auch eher der klassische Weg, dass man nicht irgendwie von Hand versucht, irgendwie sich durchzukämpfen, sondern an der Stelle halt mit irgendwelchen Hilfsprogrammen drauf losgeht. Der Clou liegt einfach dann darin, dass man diese Systeme geschickt miteinander kombiniert. Sprich im Prinzip, wenn ich das über das eine Programm einen Schritt weitergekommen bin, dann gehe ich mit dem nächsten Programm dann unter Umständen an der nächsten Stelle weiter ins System. und arbeite mich voran. Also im Prinzip so, wie es hier begonnen hat, man schaut mit Nmap, welche Dienste sind alle verfügbar, dann schaut man vielleicht mal mit einem ganz normalen Browser einfach auf die Webseite oder eben, wenn man dann hier den Gedanken entdeckt hat, mit diesem WP, also dass dann WordPress läuft, unter Umständen befragt man auch das Hilfsprogramm Google. Also das ist nämlich auch mal so bezogen auf Webseiten ein sehr interessantes Programm, denn der Google-Bot ist auch, ich würde jetzt mal sagen, das Nmap für Webseiten. So, wenn man da irgendwas, irgendwo einen Anker hat und der Google-Bot reinkommt, dann frisst er sich ziemlich gut durch das System. Und man findet dann in der Regel in einem Google-Cache nützliche Informationen, dass unter Umständen auch, habe ich es schon erlebt, dass der Google-Bot sich auf irgendeine Art und Weise auf Seiten durchgegraben hat, die, auf die ich dann selbst nicht mehr hingekommen bin. Aber natürlich lagen die Informationen alle im Google Cache vor. Und da findet man im Prinzip, wenn man dann nur mal für eine IP, also für eine Webseite oder eben für eine IP, die bei die Google-Anfrage stellt, kriegt man im Prinzip dann hier eventuell schon genannt die WordPress-Installation oder eben das DVWA. Dann wäre man im Prinzip den einen Schritt weiter und kann dann versuchen, sich weiter vorzukämpfen in die nächste Stufe, in das nächste Programm hinein. Also ich weiß nicht, welche, du hast hier wahrscheinlich jetzt eine ganz normale WordPress-Installation genommen oder eine gelockerte Version.
Wie meinst du das?
Also eine, die mit Schwachstellen oder
ist. Ja, ich habe also eine vergleichsweise alte WordPress-Installation genommen. Die hat einige Schwachstellen und was wieder so ein bisschen aus Zeitgründen bei mir gescheitert ist, ich wollte eigentlich noch diverse, ich sag mal, nette Plugins installieren, die das natürlich erweitern, das Ganze. Und das habe ich aus Zeitgründen einfach nicht mehr geschafft. Also da, ich hatte einen Fehler in dem Backend und da hatte ich dann keine Zeit, mit den Fehler wegzukriegen und dann ordentlich Plugins zu installieren. Deswegen ist es quasi eine mehr oder weniger nackte WordPress-Installation. Aber ich habe schon gesehen, dass einige Leute bei diesem DVWA einen Schritt weitergekommen sind. Also es gibt mindestens eine Person, die das richtige Passwort rausgefunden hat. Es ist, wenn man nicht wirklich raten will, also DVWA ist Open Source und das Passwort, ach ja, ist sozusagen auch im Quellcode zu finden. Das stimmt, ist halt stimmt. Sozusagen, es wäre jetzt so eine Möglichkeit, um dann das Passwort ranzukommen. Ich weiß jetzt nicht, also wie gesagt, es wäre halt schön, wenn die Person sich hier in dem Pad nochmal melden würde und einfach vielleicht mal schreibt.
Wie das Passwort lautet.
Achso, ja.
Die Login-Daten.
Genau.
Mit hinterlegen. Also genau. In dem Sinne auch für die anderen zum Weiterkommen. In dem Sinne soll es ja ein kollaboratives, ein gemeinschaftliches, genau, Hacking sein, um in dem Sinne mehr Bier im Prinzip von uns, ja, zu bekommen. Genau. Ah, und es es trudelt etwas ein.
Ah, genau. Die unbenannte Person sozusagen, die hat in der Tat sozusagen das sich geäußert und hat das Internetpasswort gefunden, also wie man sich halt hier
anmelden kann.
Ja, also wer es versucht,
dem. Also, wir könnten jetzt daraufhin mehr Leute im DVWA wahrscheinlich begrüßen. Genau. Aber das ist diese offene. Bei dem DVWA konnte man, glaube ich, über die Cookies steuern, mit welcher Sicherheitsstufe man reingehen will.
Genau.
Und auf diese Art und Weise ist natürlich dann das DVWA bietet euch jetzt die Möglichkeiten
da. Genau. Also bei dem DVWA ist vielleicht zu sagen, so wer sich da eingeloggt hat, auf der linken Seite so ein Menü und relativ weit unten gibt es einen Punkt, der heißt DVWA Security. Wenn man den aufmacht, dann kann man hier zwischen High, Low und Medium wählen. Und wenn man halt wirklich erstmal mit anfangs testen will, empfiehlt sich das halt wirklich auf Low einzustellen und dann werden halt auch sozusagen sehr einfache Probleme simuliert. Also einfach SQL-Injection und File-Inclusion und was er da alles findet. Und man kann das dann halt ein bisschen modifizieren und bei Medium oder hoch sind dann halt die Probleme ein bisschen komplizierter sozusagen. Also kann man halt sozusagen auch an sein Wissen angepasst da ein bisschen was ausprobieren. Das ist eigentlich aus meiner Sicht auch ganz nett, um sozusagen am Anfang erstmal initial so einen Erfolg zu haben. Und also gerade bei SQL Injection war das halt relativ gut einfach. Und dann kann man sich halt so nach und nach ein bisschen hocharbeiten und ein bisschen probieren. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht eine ganz, ganz nette Idee.
Na, nicht nur in dem Sinne jetzt, finde ich halt von Erfolgserlebnis, sondern auch um seine Fertigkeiten oder um im Prinzip auch mehr zu lernen, mehr zu auszuprobieren und zu erfahren. Denn es ist ja in dem Sinne, bei dem Hacking, bei dem Angriff, ist es ja nicht nur, dass im Prinzip dann am Ende das Ziel oder der Gewinn steht, das Erreichen irgendeiner Stufe, sondern auch mit das Lernen dabei. Wir wollen jetzt natürlich nicht dazu ermuntern, das erworbene Wissen weiter auszunutzen, aber jemand, der das von sich aus selbstständig häufiger mal betreibt, der ist natürlich dann auch, man erwirbt Fertigkeiten einfach dabei. Man weiß einfach an dieser Stelle, wie man an, wenn man auf so ein System draufkommt, wonach man als erstes mitschaut, welche Dinge man da als erstes oder wo man im Prinzip noch alles Möglichkeiten finden kann. Gewisse Dinge sind dann im Prinzip schon erleichtert, weil man dann da leicht drüber hinwegkommen kann. Wenn man im Prinzip einmal so dieses Prinzip von der SQL-Injection verstanden hat, kommt man an der Stelle auch, also schreibt man die dann einfach fast blind zusammen. Und insofern ist halt auch diese Schwierigkeitsgrade vom Vorteil, man beginnt halt einfach, man versucht dieses Grundprinzip, die Grundablauf zu erlernen, um dann halt auch später in den weiteren Stufen die Fertigkeiten bzw. die Möglichkeiten dann noch weiter auszubauen, mit denen man auf ein System oder an einem System arbeiten kann.
Genau, ich muss bloß den Jörg nochmal ganz kurz reden lassen, weil ich nochmal mich auf dem anderen Rechner schnell einloggen muss, bin gleich wieder da sozusagen.
Willst du noch ein Parallelsystem aufsetzen?
Nee, will ich nie, aber ich muss nochmal, zur Erklärung vielleicht, ich bin sozusagen über GPRS Edge Foobar meines Handys quasi eingeloggt und die Verbindung bricht halt immer mal ab. Ich will halt jetzt einen anderen Rechner mal nutzen, um dann noch einen Putty anzuwerfen und da loszulegen. Aber vielleicht ist sozusagen das auch eine gute Methode, um mal hier irgendwie ein bisschen Musik einzuwerfen.
Wir platzieren mal eine Pause, nicht dass hinterher wieder die Rüge kommt. Wir seien eine reine Sprachsendung.
Macht ja gar nicht Sinn. Also wir reden ja so selten und wenig.
Nee, also wir halten uns eigentlich ziemlich gut zurück. Von der Seite her könnt ihr froh sein, dass wir nicht losquasseln. Ich greife hier einfach mal noch ein bisschen in diese Musikkiste vom letzten Mal, die ich das letzte Mal schon geöffnet hatte, mit etwas guter, gucken wir mal, hier habe ich ein Lied, was da lautet Platinum Sky und Last War. Dann schauen wir einfach mal, wie das gute Stück sich denn so macht und ich gebe mal die Bühne frei für den Computer mit Platinum Sky und Last War, wiedergeholt von Jamendo.org. wir sind wieder zurück.
Wir sind wieder zurück. Okay, das war jetzt mir nicht ganz klar, ob das wir wieder live drauf sind oder noch nie, aber wir sind wieder live drauf. Haben ein bisschen Drum and Bass gehört. Genau, hast du eigentlich angesagt, von wem das ist?
Ja, also das, was ich jetzt noch hier stehen hatte in der Datei, in der MP3-Datei, Platinum Sky und, warte, der Titel war Last War.
Okay, weil das ist für mich dann immer wichtig, wenn ich die Datei danach bearbeite, dass ich manchmal, also ich hatte jetzt einige Sendungen, da fehlte der Name und ich konnte mir den nicht mehr raussehen. Oder zumindest einen Fall gab es. Ich will es nicht so verallgemeinern, aber mindestens einen Fall gab es.
Ja, ja, ja.
Und das war dann, da konnte ich halt sozusagen nicht mehr sagen, wer von wem das Lied kam.
Oh, also das ist natürlich auch für uns relativ ungünstig, denn die Musik, die ich hier geholt habe, ist mit Nennung des Künstlers.
Ja, aber das kriegt man noch raus, das ist kein Ding.
Ja, das ist jetzt. also wir rechnen jetzt nicht damit, dass irgendwie die Anwälte dann morgen alle bei uns einmarschieren. Allerdings. Genau. Ist es eben so, dass auch eigentlich aus Gründen des Respekts vor der Leistung immer mit der entsprechende Künstler, der Autor, der Schaffer eines Werkes genannt werden sollte.
Genau. Also im Allgemeinen denke ich, ist es auch eine gute Idee, wenn euch die Musik gefällt, kann man den Künstlern auch dort durchaus ein bisschen Geld spenden, weil die meisten bei Jamendo oder viele von Jamendo, die leben ja auch von Musikbetrieb.
Von Einnahmen,
Soweit ich es weiß, kommt das Geld halt auch wirklich direkt dann bei den Künstlern an. Also da gibt es nie noch irgendwie eine Stelle, die hier erstmal die Hälfte des Geldes an Verwaltungsgebühren mitnimmt und dann nochmal 10% Transaktionskosten, wo dann am Ende von eurem gespendeten Geld 98% verschwinden, sondern soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, geht das ziemlich gut durch. Und das ist ja durchaus eine gute Sache, da Geld zu spenden.
Und
ich weiß gar nicht, ob man da auch über Flatter oder Bitcoin Geld spenden kann. Also
mir war es jetzt auch erstmal gar nicht bekannt, dass man, das habe ich auch schon gesehen. Ich kann es auch nicht sagen. Aber es ist eben unter Umständen eine angenehmere Art oder eine in dem Sinne auch direktere Art, einen Künstler zu fördern, als über die GEMA.
Genau.
Ja.
GEMA. Das klingt irgendwie so missbilligend, aber ich so.
Ach wie.
Natürlich nicht, das ist, also sie machen eine sehr wichtige Arbeit.
Ich hatte letztens erst wieder diese lustige Geschichte. Ich habe das Lied übers Internetradio gehört, ganz normal. Wollte dann nochmal bei YouTube das Ganze mir nochmal anhören vom Künstler und bekomme dann aber die präsentiert. Es ist leider nicht gestattet, dieses Material in ihrem Land zu präsentieren oder wie dann diese entsprechende Meldung ist. Aber sie hat bestimmt schon jeder gesehen.
Ja.
Und da fragt man sich natürlich, wie sinnvoll das Ganze ist, wenn ich das an der einen Stelle in dem Sinne geliefert bekomme und an der anderen Stelle nicht. Und natürlich, inwieweit passt dieses Konzept noch in die heutige Zeit? Womit wir, glaube ich, schon etwas die nächste Sendung ankratzen können. Das so als kleine Ankündigung, als kleinen Einwurf, als Werbemaßnahme für die nächste Sendung.
Genau, also die nächste Sendung, wird das jetzt auch die nächste Sendung? Also okay, das war mir noch nicht ganz klar. Okay, also die wird dann erst Ende August stattfinden, ich glaube am 29. August.
In 6 Wochen wieder.
Genau, da werden wir mit der Silke Helfrich hier uns unterhalten. Silke Helfrich kommt hier aus Jena, ist hier so die Allmende- und Commons-Spezialistin und sie wird uns halt so ein bisschen was aus der Welt der Commons erzählen und ein bisschen erklären, was das eigentlich ist, was ist so die digitale Allmende und ich denke, wir werden dann halt auch ein paar Kreise um dieses ganze Musikthema etc. drehen. Also das ist auch aus meiner Sicht ein sehr spannendes, interessantes Thema. Also ich habe mich auch sehr gefreut, dass es überhaupt geklappt hat, hier einen Termin zu finden. Also mit Silke, weiß ich nicht, versuche ich bestimmt schon ein Jahr lang irgendwie einen Termin zu finden, was aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat und jetzt haben wir sozusagen den 29.8. fixiert und jetzt drücke ich mal den Daumen, dass es auch klappt, dass dann irgendwie noch Termine vielleicht dazwischen rutschen. Und ich denke, das wird eine sehr interessante und sehr spannende Sendung auch werden. Also merkt euch den Termin einfach schon mal vor.
Genau. Terminlich gesehen ist das dann auch wieder 15 bis 17 Uhr.
Genau.
Am 29. August.
Ich muss nochmal kurz mein Gerät hier anstöpseln. Meine Batterie ist nämlich gleich alle.
Oh.
Also heute müssen wir doch in der Tat viel hin und her hüpfen und arbeiten. Deswegen könnte es sein, dass die Sendung etwas unkonzentriert wird.
So die Technikprobleme des Alltags, das nicht unbedingt alles. Also wenn wir dann im Prinzip hier die 10. Hacking-Sendung, die 10. Live-Hacking-Sendung durchhaben und wir dann hier eigentlich auch die Großsysteme auffahren müssen mit entsprechenden großen, groß gesicherten Firewalls, dann werden wir wahrscheinlich auch schon mehr Routine haben und von Anfang an die Rechner alle mit Strom versehen. Aber heute in der ersten Sendung, wo es in dem Sinne live passiert, wo in dem Sinne der Ablauf hier das erste Mal wirklich das interaktive Radio für uns, ist das natürlich alles noch ein bisschen mit den Neuheitssachen versehen. Und an der Stelle, was ich aber auch echt schon mal als großes Dankeschön und als in dem Sinne Überraschung oder als Freude im Prinzip, dass die Beteiligung da ist. Also es sind ja in dem Sinne immer noch im Etherpad aktuell auch vier Leute drin.
Also sagen wir drei Hörer zumindest. Ich bin halt auch mit dem Etherpad und drei Zuhörer. Ja, und die sind natürlich auch vielen Dank, weil zumindest sie versuchen sich aus, hier irgendwas zu machen. Einige haben auch durchaus schon was erreicht. Also hier, wenn ich das von Farben her richtig deute, müsste es jemand sein, der nennt sich Schmidtlauch. Und der hat also so eine Remote File Inclusion geschafft. Immer noch, also zwar auch auf einem vergleichsweise einfachen Niveau. Das ist vermutlich wirklich die einfache Stufe. Aber er hat jetzt sozusagen die Datei etc/passwd geschafft, quasi übers Internet auszulesen und sich anzeigen zu lassen auf der Webseite. Ja, und da sieht man halt schon mal, was an Nutzern gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo noch offen habe. Nee, nochmal draufklicken. Also hat er halt diesen Link mit in hier reingepostet und dann sieht man halt quasi so ein großes Listing. Das ist jetzt in dem Falle hier, war das einfach klartextlich in die Webseite mit rein geschrieben. Und dann sieht man halt so die diversen Standardnutzer, also angefangen von Root über Daemon-Nutzer und so weiter. Es gibt halt einen Nutzer Jens, bin ich in dem Falle. Da kann man halt auch probieren, ob man da das Passwort rauskriegt. Ich weiß gar nicht, ob es einen Nutzer Jörg gibt. Hatte ich dir mal einen angelegt?
Nee. Wenn, dann habe ich sowieso nur einen SSH-Schlüsselzugang. Also,
achso, ja, deinen Schlüssel habe ich gar nicht gekriegt. Also habe ich dir auch gar keinen Zugang gemacht.
Ah, okay. Ich wollte nämlich jetzt sagen, wenn ihr den knacken würdet, dann würde ich hier ganz schön betropst aus der Sendung rausgehen.
Also dann gibt es halt diesen Kippo-Nutzer, den ich auch, sozusagen auch nicht ganz korrekt angelegt habe. Also üblicherweise würde man den halt als Systemnutzer anlegen. Ich habe halt hier sozusagen auch den
als Null?
Den was?
Hast du ihm Root-Rechte gegeben?
Nein, ich meine, also du hast ja den Unterschied zwischen einem Nutzer, der ein Home-Verzeichnis und eine Shell hat und so weiter, und dem Systemnutzer, den du halt mit Add-User- Optionsabfrage.
Oh.
Ich glaube, minus S ist, ich weiß es auch selber gar nicht ganz genau aus dem Kopf. Also ich glaube, minus S. Und da kriegt er halt sozusagen, der standardmäßig eine andere User-ID zugewiesen. Also in der Standardeinstellung ist es unter 1000.
Genau.
Mhm. Währenddessen die normalen Nutzer halt als User-ID immer, also unter Linux zumindest dann, oder unter Debian muss man eigentlich sagen, und genau, Debian-basierten System, das ist glaube ich eher korrekt, kriegen halt die normalen Nutzer halt eine User-ID über 1000 und die Systemnutzer eine, die unter 1000 liegt. Und das kann man aber dann halt wieder einstellen. Ich kenne einige Leute, die machen das noch feiner granuliert. Da so Vergabe.
Aber in dem Sinne hat das rein organisatorisch. Nichts Besonderes.
Es ist nur eine Konventionssache.
Genau. Nee, ich dachte jetzt schon, weil manchmal ist es ja interessant, also wenn wir zum Beispiel einen zweiten Null-Eintrag finden würden.
Dann wird es natürlich interessant werden. Das habe ich also in dem Falle ja nie gemacht. Also der Punkt ist natürlich auch, dass das ist ja immer so ein Tanz auf dem rohen Ei, mehr oder weniger. Also es kann halt jeder aus dem Netz halt auch auf den Server zugreifen. Und
Natürlich.
Wie gesagt,
in dem Sinne ist natürlich die Gefahr, dass wirklich einer hier ordentlich durchmarschiert und natürlich auch dann weitergeht. Ich sage jetzt mal wirklich so mit als das schlimmste Szenario, wären solche Geschichten, dass ihr die Hardware kapert, sprich den Exploit in die Netzwerkkarte reinpackt, woraufhin dann in dem Sinne dann das Komplettsystem weggeschmissen werden könnte. Allerdings ist das hier auch nur eine VM, gell? Das war nur eine VM.
Genau, das ist eine
und
VM.
Von der Seite her ist an einer gewissen Stelle Schluss. Wobei natürlich VM heißt natürlich auch, es gibt auch ein darumliegendes System. Und
richtig.
VM im Sinne von, aber selbst Xen, glaube ich, hat Schwachstellen schon gehabt. Also es ist in dem Sinne jetzt nicht nur das QEMU KVM, wo in dem Sinne Schwachstellen existieren, sondern es sind auch andere Virtualisierungslösungen, die es dann erlauben, plötzlich dem Gast, also wie eben dem hier virtuell vorliegenden Server, plötzlich in das Host-System überzugehen, in das richtig tatsächliche System, wo natürlich dann plötzlich noch mehr Möglichkeiten, mehr Informationen vorliegen, wo man dann natürlich weitaus mehr hier gewonnen hätte als das Bier.
Ja, genau. Ja, also nebenbei versuchen auch so die einen oder anderen hier noch ein bisschen anderen Spaß. Also so bei Blick auf meine Terminals sehe ich, dass jemand versucht hat, hier mit wget/etc/passwd was zu erreichen. Also dann sozusagen immer http://, domainname/etc/passwd. Könnte man auch machen, aber auf so eine Fehlkonfiguration bin ich bisher noch nie gestoßen. Also ich meine, das...
Mit Doppelpunkten? Also mit Punkt. Der hat
versucht... Nee, mit Punkt, sondern sozusagen, man könnte jetzt sozusagen als Document Root nicht wahr www zu nehmen, sondern ein Slash.
Ja.
Und dann könntest du sozusagen über den Webserver quasi die gesamte Dateistruktur auslesen.
Ja.
Also wie gesagt, also so eine kranke Installation ist mir bisher noch nie untergekommen, aber
das ist auch vorstellbar. Halte ich jetzt echt auch nicht als abwegig.
Aber es ist halt, also in der Tat, so was ich vorhin noch bei diesem Kippo-Nutzer sagen wollte, das habe ich früher mal gesehen, das haben, also als Leute noch sozusagen gerade den Apache oder andere Dienste per Hand eingerichtet und installiert haben, war es oft so, dass die halt dem ein Home-Verzeichnis irgendwie gegeben haben und eine Shell und dieses und anderes, was natürlich mir als Angreifer wieder ein bisschen unter Umständen, also je nachdem, was für einen Dienst hat, aber kann mir dann wieder Spaß machen. Weil dann...
Also ein Home-Verzeichnis braucht ja mehr oder weniger jeder Binnennutzer.
Du kannst bloß,
also sagen wir mal so, du könntest im Prinzip ein nicht existierendes Verzeichnis verwenden, was dann darauf meist dazu führt, dass der Login-Prozess abgebrochen wird. Aber eben auch nicht immer. Und ansonsten Shell zu vergeben, ja oder nein, hat auch nicht unbedingt viel zu sagen.
Naja, ich weiß es nicht.
Also mit der nicht existenten Shell, also oder mit im Prinzip Binforts, die sich sofort wieder beendet, wenn man es aufgerufen hat, halt mit einem Fehler, hat man natürlich nicht den klassischen Einstieg über diesen Benutzer. Aber wenn man im Prinzip andere Möglichkeiten des Benutzerwechselns gefunden hat, die nicht den normalen Login-Zyklus durchlaufen, im Prinzip diese Login-Shell aufrufen, sondern zum Beispiel auch die aktuelle Shell beibehalten, dann hat man einfach nichts. Dann, also wenn man es im Prinzip schafft, im Perl die Dollar kleiner als entsprechend zu setzen, ja gut, dann ist man teilweise sowieso schon root. Aber unter Umständen ist man im Prinzip dann auch in diesen Benutzer oder zu diesem Benutzer gewechselt, ohne dass derartige Mechanismen irgendwie gewirkt haben.
Genau.
Ja. Findest du es nicht unbedingt ungewöhnlich, dass zum Beispiel ein Apache-Surfer war www oder SRV www als Verzeichnis, als Home-Verzeichnis hat?
Nee, das nicht.
Weil natürlich auch das andere Problemchen ist für solche Dienste, wo laufen sie, wo werden sie gestartet meist, im Sinne von, wenn man Core-Dump kommt und ähnliche Log-Meldungen, hat Vor- und Nachteile. Also es ist wieder so eine Geschichte Port 22 oder Port 22.000.
Genau, also das wollte ich vorhin noch sagen, das hatte ich irgendwie vergessen. Also natürlich, ich denke, wir sind uns alle einig, dass das Umlegen eines Ports bei SSH keinerlei Sicherheit bietet, weil wir haben es ja vorhin an dem Beispiel von Nmap gesehen, da muss ich halt einfach eine Option mehr dem Nmap mitgeben und 2 Minuten länger warten und dann habe ich die Informationen raus. Also das ist kein Ding, aber was aus meiner Sicht einfach sozusagen so ein banaler Vorteil ist, dass wenn ich den Port umlege, sind diese automatischen Login-Versuche weg, die mir das Log zumüllen und ich spare mir halt diese extra Software von Fail to Ban oder was auch immer, sondern das ist einfach so ein für mich einfach sozusagen eine Maßnahme, um meine Logdateien kleiner zu und übersichtlicher zu halten. Also sozusagen das Rauschen wird einfach kleiner und ich habe eben, oder muss nicht unbedingt nochmal nicht irgendwelche Spezialsoftware installieren, die oder ich meine, muss ich sonst auch nie, aber ich finde es einfach nervig, wenn meine Logdateien immer irgendwie von tausenden von Login-Versuchen zugemüllt sind. Und das ist sozusagen der Vorteil, der dann, also wo einfach die Einlogversuche kleiner sind. Und natürlich, wenn dann auch jemand versucht, sich darüber einzuloggen, wenn man darüber Logversuche hat, dann kann man schon eher mal gucken, was ist denn da eigentlich passiert? Weil, also es ist ja eine sagen wir zumindest aus im militärischen Bereich eine sehr naheliegende Angriffsstruktur und das wird halt auch sehr, sehr gerne genutzt, dass wenn man ein System angreifen will, fährt man das Rauschen hoch. Also sozusagen, ich fange immer mehr an, sozusagen so ungültige Login-Versuche zu machen, dass sozusagen das Rauschen in dem System relativ hoch wird und der Admin muss irgendwie sehen, dass er irgendwelche Gegenmaßnahmen ergreift. Das heißt irgendwie, also er muss das irgendwie missachten. Also entweder man missachtet das sozusagen intuitiv schon mal selbst und sagt, okay, diese scheiß Login-Versuche, die gucke ich mir gar nicht mehr an. Oder man definiert sich halt irgendwelche Regeln, dass die halt nicht mehr angezeigt werden. Und dann kann man nämlich dann auch netterweise dann einbrechen. Also ich erinnere mich nur so, sozusagen diese ganzen Real-Life-Sachen, die da passiert sind, also so in dem Afghanistan-Krieg, wo noch die Sowjetunion beteiligt war, gibt es so Geschichten, dass die Widerstandskämpfer, ich weiß gar nicht, es waren ja keine Taliban, mir fällt gerade der korrekte Name da nicht ein, also jedenfalls gegen die gekämpft wurde, die haben halt immer in die Militärbasen nachts Hasen reingeschossen. Also lebende Hasen haben die über den Zaun geworfen und da ging halt die Alarmanlage an und großes Geheul und so weiter. Mhm. Und dann sind die Russen halt nervös geworden und irgendwann haben sie gesehen, ach, ein Hase. Und jede Nacht war halt wieder so ein scheiß Hase in ihrem im Lager. Also. Und irgendwann haben die dann den Alarm einfach deaktiviert, weil sie genervt waren von den vielen Hasen, die durch ihr Lager gerannt sind. Und ich meine, das haben die Leute halt gemerkt. Irgendwann haben die den Hasen über den Zaun geworfen und es ist kein Alarm mehr angegangen. Und dann war das der korrekte Moment, wo man den Angriff starten konnte. Und auf eine ähnliche Art und Weise funktioniert das halt auch bei IT-Systemen. Also das zumindest, wenn man so sich mit den Leuten, also so unterhält, die größere Systeme betreiben, die sehen das oft, dass sozusagen vor Angriffen da erstmal so das Rauschen mehr wird und das systematisch mehr wird und dann danach ist irgendwas passiert. Ja. Und das ist, also wie gesagt, im militärischen Bereich findet man viel so Strategien, wo man am Anfang erstmal so ein bisschen das Rauschen erhöht und dann, wenn Gegenmaßnahmen getroffen werden, dann
Wobei ich im Prinzip, also einerseits hier kann man wirklich als Rauschen dieses ständige Nerven auf Port 22 bezeichnen, also wenn irgendwelche Script-Kiddies kommen und sich dann dort ausprobieren und man an der Stelle einfach die, ich sag mal sein Syslog so konfiguriert, dass er diese ganzen Meldungen flupp und weg, damit im Prinzip das Log schön klein bleibt. Wenn das dann letztendlich erreicht ist, also wenn dann im Prinzip der Admin diesen Schritt vollzogen hat, kann dann der Angreifer problemlos sich Tag und Nacht an diesem System austoben, um dann auch vielleicht doch das passende Passwort zu finden. Ja, ja, aber im Prinzip ist dieses mit diesen, also ich denke mal, dass es mit dem Erhöhen des Rauschens ist natürlich auch mit einhergehend, erhofft eine Fehlreaktion des Admins. Denn wenn man im Prinzip dieses Rauschen, also es ist halt immer die Frage, wie sich dieses Rauschen gestaltet. Wenn es sich wirklich so breitbandig gestaltet, dass man es schwer eigentlich gezielt rausbekommt, dann natürlich wird man natürlich zu der großen Keule greifen und einfach alles irgendwie wegschmeißen. Wenn man aber allerdings immer so sieht, okay, es wird immer nur versucht, auf den Benutzer root zuzugreifen. Oder es kommen im Prinzip sämtliche Angriffe von IP-Adressen aus dem und dem Bereich. Hatte ich zum Beispiel auch schon mal mitgehabt. Dass man dann eben auch ganz gezielt nicht im Prinzip einfach alles abklemmt, sondern einfach nur diesen gezielten Bereich ausklammert. Und an der Stelle halt auch diese Maßnahme insofern gezielter richtet. Mhm. Also ich sage jetzt mal, wenn es hier so gewesen wären, dass die Kaninchen ein Problem machen, weil die Kaninchen halt ständig durchs Lager rennen, dann setzt man halt diese Fühler auf Überkaninchenhöhe. solche, also mal bildlich gesprochen, ja, ja. Dass man allerdings eben noch die Alarmanlage aktiv lässt, aber halt versucht, das Kaninchenproblem zu umgehen. Oder eben andere Möglichkeiten, ja, ich sag mal, vielleicht unter Umständen im Wassergraben um das Lager zieht. Nee, das ist eben, das macht es an der Stelle schon wieder unrealistisch, aber vielleicht eben nicht unbedingt gleich die Keule rausholen und sagen, ach, dann schalten wir alles ab. Das in dem Sinne, wenn halt die Alarmanlage ständig nervt, das ist ja auch immer so dieses Paradebeispiel bei Wachleuten oder Ähnlichen, dass man im Prinzip dreimal den Alarm auslöst, dann schalten die im Prinzip den Alarm ab, so klassisch gesehen in irgendwelchen Fernsehfilmen oder sowas, wenn dann im Prinzip im Museum der Wärter dann einfach nur noch abschaltet und ja, sich hinsetzt, einnickt und man dann den Raub starten kann,
ja,
und ähnliches. Das ist im Prinzip, glaube ich, immer mit einer Frage der Maßnahme und Gegenmaßnahme.
Also mir fällt auch ein, also weil du sagst, ich hatte irgendwann mal den Fall, da hat man von irgendeiner brasilianischen IP mir Unmengen von E-Mails eingekippt. Also und das war halt auch selber IP-Adresse, ja, selber Dialog, was, und auch selber Mail.
Ich dachte, das ist aber fromm.
Ja, ja, selber, war alles gleich. Klassik. Und das waren irgendwie also 150.000 Mails, die da derjenige loswerden wollte. Und dann war dann halt auch einfach sozusagen
zack weg.
Weg.
Genau. Jeder, der hat, solche E-Mails werden liebend gern angenommen und direkt nach Dev0 ausgeliefert.
Genau. Und da sitzen ein paar fleißige Leute, die lesen und beantworten.
Genau. Ja, genau. Wenn das Betriebssystem im Prinzip die Helferlein entbehren kann, dann werden die nach Dev0 geschickt und müssen dort die Post bearbeiten.
Ja, genau. Das stimmt.
Ja, das ist, ja, glaube ich, mal meine Frage, so, da wir jetzt schon sehr viel, wie weit sind denn so die wie weit ist denn jetzt schon der Fortschritt im System?
Also im Pad ist jetzt nicht weiter dokumentiert worden. Ich glaube, wir haben jetzt auch irgendwie die Leute gerade irgendwie wieder tot gequatscht. Also es gab einige Versuche, hier auf das WordPress zuzugreifen. Allerdings, so was ich jetzt bei unserem Reden gesehen habe, waren das eher so manuelle Versuche, die nicht von Erfolg gekrönt waren. Ich meine, gut, man könnte mal neu laden die Seite, mal gucken, ob es schon defaced ist. sieht noch nicht so aus. Und ja, also wie gesagt, es waren eher manuelle Versuche auf dem WordPress, die ich hier gesehen habe. Es hat heute im Laufe des Tages, also das System ist ja schon etwas länger am Start, da hat auch jemand versucht, mit einer längeren URL und so manuellen Settings für die PHP-INI irgendwie ein bisschen Spaß zu haben. Aber das ist halt auch gescheitert in dem Fall. Und ja, also wie gesagt, das ganze System ist schon ein paar Tage am Netz, wobei natürlich ein Großteil der Software habe ich jetzt erst so in den letzten paar Tagen halt installiert. Aber natürlich sieht man da so die ganzen normalen Login-Versuche, dass irgendwelche Leute hier halt versuchen, per SSH, das wir schon angesprochen hatten, halt hier durchzukommen. Interessanterweise hatte bislang noch niemand versucht, irgendwie sich mit dem MySQL-Daemon zu verbinden. Der Gag wäre hier einfach, dass ich da auch ein vergleichsweise einfaches Passwort genommen habe. Also das wäre sozusagen jetzt die eure Aufgabe gewesen hier, einfach auch da euch passwortmäßig auszuprobieren. Aber da durchkommt, ist halt nicht, ist in dem Fall habe ich nicht Passwort genommen, also es sollte halt schon ein bisschen schwerer sein, aber es ist immer noch vergleichsweise triviales Passwort.
MySQL?
Nee, also ist, wie gesagt, es ist also das, was einem erst beim zweiten oder dritten Versuch vielleicht einfällt.
Okay.
Ja, ich meine, wenn man das halt geschafft hätte, dann, also man kann es ja einfach mal normal mit auf den drauf connecten und könnte dann halt hier auch beliebiges Zeug machen. Also in dem Fall, also der MySQL-Daemon, das ist also der Nutzer, mit dem man sich einloggen kann, hat volle Rechte. Und also im schlimmsten Fall löscht er einfach alle Tabellen. Und dann, ja, dann ist es halt so. Dann, also das bei dem DVWA ist das Gute. In der Weboberfläche kann ich einfach sagen, mach mir wieder neue Tabellen, dann sind die wieder da. Und für WordPress in dem Fall, da muss ich halt nochmal irgendwie ein Create Database WordPress machen und dann ist es halt auch wieder da. Also und es sind ja jetzt keine, also wie gesagt, keine wichtigen Dateien und also das jetzt in einer Viertel.
Morgen abgeschaltet.
Ja, genau, in einer Viertelstunde werde ich halt das Ding wieder ausschalten.
Den Stecker ziehen.
dann war das erstmal ein Experiment. Also wie gesagt, war eigentlich auch von meiner Seite einfach mal die Idee, mal zu gucken, wie viele Leute kommen eigentlich hier dabei, was stellt ihr an, was habt ihr probiert, und ein bisschen was ist ja auch in dem Etherpad dokumentiert worden. Ich will halt dann mal versuchen, es ist halt auch wieder so eine Zeitfrage, muss ich ganz ehrlich sagen, auch dass die Logs halt mal ein bisschen auszuwerten, ein paar Erkenntnisse, die mir so aufgefallen ist, vielleicht noch mit in den Beitrag reinzuschreiben. Wobei, also wie gesagt, das kann eine ganze Zeit lang dauern, weil ich momentan auch relativ viel noch zu tun habe.
Ich wollte nämlich jetzt sagen, vielleicht siehst du hier schon gar nicht mehr die echte Ausgabe und es ist wirklich schon im Kernel drin und präsentiert dir hier interessante Ausgaben.
Ja, genau. Ich werde jetzt quasi nur noch manipuliert. Also, wir werden gerade nur noch hier so Kätzchenbilder angezeigt, die aussehen wie Logdatei-Ausgaben. Das weiß man halt nicht.
Und aber an der Stelle war es wirklich sehr, sehr schön, dass ihr euch alle, dass die Beteiligung da war, dass wir auch wirklich mal gesehen haben, dass es
dass es Zuhörer gibt.
Das Zuhörer. Ey, Wahnsinn.
Ja, also was ich auch sagen kann, ich habe es gibt sozusagen noch eine Moonin-Installation, die auf die man hätte auch noch stoßen können. Aha. Du könnt ja mal raten, wie die URL ist. Und es ist also auch quasi nur eine Standardinstallation, die also aus meiner Sicht jetzt keine großen Schwachstellen bietet. Ich habe da einfach nur mal so ein bisschen versucht, mal zu gucken, was ist passiert hier eigentlich, was macht ihr. Wobei ich auch vorhin gesehen habe, ich habe vergessen, dieses MySQL-Plugin mit einzubinden. Aber wie gesagt, also ich sehe auch keine Connection auf dem MySQL-Teil. Insofern ist das vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Ja, also was man aber eindeutig sehen kann, dass sozusagen der Traffic halt angestiegen ist.
Also es gibt Interessenten.
Es gibt durchaus Interessenten, die irgendwas machen. Man sieht das so seit ungefähr der Startzeit des Datenkanals gibt es hier doch ein paar Ausschläge und versuchen halt ihr da draußen halt darauf zuzugreifen. Auch der Traffic an sich über die Schnittstelle ist ein bisschen gestiegen, ist natürlich vergleichsweise gering. Also ich meine, es sind ja alles hier kleine Textdateien, die hin und her geschoben werden. Also wenn ich jetzt vermutlich irgendwie mal ein Update anstoße, dann sieht man diese Ausschläge gar nicht mehr. Das ist halt auffällig. Auch so die Prozesse. Also es gibt ein bisschen mehr Ausschläge bei der Anzahl der Prozesse. Und interessanterweise, wenn man hier so die CPU-Usage, das ist aber klar, dass man da Dings sieht. Das wäre jetzt auch eher erstaunlich, dass da irgendwas passiert. Was ich noch erwartet hätte, wäre hier ein bisschen auch bei der Memory-Usage, dass man da ein bisschen was mehr sieht, aber auch da ist es.
Das wäre schlimm.
Ja. Wie gesagt, also, die ganzen Sachen sind jetzt auch weitestgehend ungetuned und ich meine, gut, es sind jetzt auch, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute effektiv hier auf den System drauf zugreifen, aber also ich denke, also es sind 2-3 Leute, und insofern ist es natürlich immer noch.
Und eben in der Memory Usage, ich sage jetzt mal, dass wenn du da 50 Leute drin gehabt hättest, sollte das nicht wirklich so auffallen, weil was will dann das System machen, wenn du 1000 drauf hast? In dem Sinne, die Systeme sind auch in der Grundinstallation schon belastbar.
Naja, wobei, also gerade was so Webserver betrifft, da gab es mal Untersuchungen, die schon gesagt haben, also dass die Anzahl, um so einen Webserver in die Knie zu zwingen, also wie gesagt, alles Standardinstallation und Tuning und so weiter, das waren wirklich geringe Zahlen. Das waren also x mal 10. Und wenn du sozusagen 30 bis 50 Leute hast, die wirklich intensiv so einen Webserver. Ich meine, jetzt ist halt die Frage, hast du statische Webseiten, dann passiert das vermutlich eher weniger. Oder hast du halt dynamisch, also hast du irgendwie ein PHP noch dahinter, vielleicht, also wie hier zum Beispiel das WordPress, dann ist natürlich auch ein bisschen mehr Belastung zu erwarten.
Genau. Und dann ist natürlich auch die Frage, was hast du insgesamt für eine Maschine?
Das stimmt.
Das muss man dann im Prinzip nochmal im konkreten Fall, aber an sich sind auch die Systeme schon so, dass du sie benutzen kannst.
Ja, auf jeden Fall.
Und von der Seite her, ja. Aber im Prinzip die Beteiligung war ja da.
Genau.
Also das war ja jetzt auch das, was mitgekommen ist.
Genau, also das, Das war sehr schön und mal sehen, vielleicht lassen wir uns mal wieder irgendwelchen Unfug einfallen. Vielleicht kommt auch noch ein paar mehr Leute. Ja, wenn ihr da draußen ein paar Ideen habt, was ihr gerne mal machen wolltet. Also ich meine, wir können auch gerne mal, wenn wir jetzt bei dieser Lifehacking-Idee bleiben, auch mal wirklich ein konkretes System halt benutzen oder aufsetzen und dann uns da entlang hangeln. Oder es hatte ich schon mal diskutiert, mit jemandem so eine Krypto-Party im Radio zu machen, wobei ich mir da noch ein bisschen überlegen muss, wie man das konzeptionell sinnvoll gestalten kann. Aber das ist halt auch für eine sehr, sehr spannende Idee. Also es gibt da einige aus meiner Sicht recht nette, interessante Ideen, die man so verfolgen kann. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns eine Mail, schreibt uns irgendwie einen Kommentar oder twittert uns an. wir machen uns einen Gedanken dazu und versuchen das irgendwie zu lösen. Irgendwie.
Ja, einzubauen vielleicht. Genau. Also mitten in die Sendung, wo es dann halt inhaltlich passt oder wie wir es dann je nachdem aufbereitet bekommen. Das ist ja eigentlich eher so. Aber von der Seite ist das Radio oder das Medium Radio auch mit für uns recht interessant, dass wir hier, ich sag mal, man kämpft im Prinzip nicht mit einem Bild. Man ist jetzt nicht irgendwie, dass einem die Kamera gegenübersteht, sodass man eigentlich nur auf diese Audio, auf die sprachliche Sache angewiesen ist. Und nebenbei eben, also wenn ihr den Blick hier ins Studio hättet, ich gucke hier schon gerade aufmerksam nicht, dass hier tatsächlich doch noch eine Webcam hängt.
Wir können das nächste Mal irgendwie so Livestreaming machen.
Ah, nee, das können wir dann anfangen bei der 100. Sendung oder sowas, da gehen wir dann ins Fernsehen. Nee, aber wir bleiben erstmal noch ein bisschen rein beim Hören und nicht beim Gesehenwerden. Und an der Stelle ist es natürlich dann auch, dass man auf diese Art und Weise einfacher die Interaktion schaffen kann. Also dass man an der Stelle halt mal mit an den Rechner gucken kann oder eben mit den mit andere Sachen nachschlagen kann. Eben auf die Rückmeldung oder auf die Ergänzung aus der Zuhörerschaft eingehen kann. Als es vielleicht irgendwie beim Fernsehen oder sowas dann die Möglichkeit ist, wo für uns dann auch eine gewisse oder eine stärkere Professionalität einfach gefordert wäre.
Genau.
Und an der Stelle ist es dann halt auch für uns, dass wir im Prinzip dann über die Zeit hin auch die Sendung in dem Sinne ausbauen werden, wenn uns dann die Möglichkeiten in dem Sinne gegeben sind oder die Ideen in dem Sinne kommen. Also dann das ist es ja eigentlich eher mit, dass die Ideen da sein müssen. Ja,
Wobei, wir haben ja mal, als wir angefangen haben, den Datenkanal zu machen, haben wir auch eine große Liste von Themen gemacht. Ja. Und ich glaube, da sind noch einige abzuwickeln, wenn ich mich so erinnere.
Ja, ich würde auch sagen, ein Großteil der Themen, die so uns immer Köpfen rumspürten, haben wir auch gar nicht mehr mit auf die Liste
aufgenommen. Ja, das außerdem. Ne?
Also deswegen die tatsächliche Liste oder die gefühlte Liste in dem Sinne ist noch um einiges größer wächst bald schneller, als dass sie schrumpft.
Genau.
Ja. Na. Aber in diesem Sinne haben wir auch schon einige Themen ja schon wieder mit für die kommenden Sendungen angedacht. Und was dann im Prinzip uns noch beschäftigt.
Ja, das stimmt. Also das.
Ja, hast du den Rechner jetzt schon runtergefahren?
Nee, ich bin gerade dabei. Also ich mache jetzt gleich den Apache noch aus und noch diverse andere Sachen aus.
Ja.
Und dann
ist er offline.
Ist er offline sozusagen. Genau. Also ja, wie gesagt, ich werde dann versuchen, das alles später auszuwerten im Beitrag. Vermutlich geht das auch alles Schritt für Schritt nur. Also es fehlen auch noch die Shownotes der letzten beiden Beiträge. Das habe ich auch noch nicht geschafft, die zu schreiben. Ja, also das momentan ist bei mir halt irgendwie wirklich ein bisschen stressig und eng von der Zeit her. Aber ich habe bald Urlaub und vielleicht kann ich dann im Urlaub endlich mal Shownotes schreiben. Das ist das, was ich mir schon lange gewünscht habe.
Zeit zur Erholung.
Ja, genau. Ansonsten, was mir jetzt noch verbleibt für die letzten zwei Minuten, was mir gerade noch so einfällt, es wird in der nächsten Woche, das ist also dann der 26. Juli, gibt es in München ein Tor Developer Meeting, also so ein offenes, also am 26.07. kann sich halt jeder bei der Uni München einfinden und sozusagen mit den Tor-Entwicklern und Leuten, die halt dem Tor-Projekt nahestehen, sprechen und Ideen einbringen, wie geht's mit Tor weiter und was habt ihr für Vorschläge, Ideen etc. Also das, denke ich, wird eine ganz interessante Veranstaltung. müsst ihr mal auf die Seite blog.torproject.org gehen. Da gibt es also die Ankündigung. Und also wie gesagt, wer da gerade in München ist oder in der Nähe oder Lust hat hinzukommen, ich denke, das wird eine ganz interessante Sache. Mhm. Und weil wir auch die Krypto-Partys angesprochen haben, auch hier, das scheint einen ganz neuen Drive jetzt zu entwickeln angesichts dieser Überwachungsgeschichte mit NSE und so weiter. Also da finden wirklich also quasi jeden Tag quer über Deutschland Krypto-Partys statt. Und auch hier denke ich, ist es sinnvoll, auf die Seite cryptoparty.in zu gehen. Und da findet ihr halt auch ein Listing aller Krypto-Partys und auch in Weimar ist demnächst eine Krypto-Party. Aber da habe ich gerade das Datum neben dem Kopf. Müsstet ihr halt mal auf die Webseite schauen.
Ja, das ist also jetzt wieder mal ganz klassisch für uns, für die Sendung noch ein paar Ankündigungen mit. Das, genau, was wir auch eigentlich mit durch oder mit pflegen wollten. Ja. Gut, und damit sind wir eigentlich am Ende.
Genau, wir hoffen, dass es trotzdem für euch ein bisschen spannend war, dass ihr euch ein bisschen amüsiert habt am Rechner und an dem Gerät hier. Und ja, wünschen euch noch weiterhin viel Spaß am Gerät und einen schönen Tag noch.
Genau. Tschüss. Tschüss.